так сказать, совершенно не изменилось. Более того, я вдруг неожиданно для себя обнаружил, что все эти годы я занимался одним и тем же. И по существу...
Obwohl ich verschiedene Filme gemacht habe, sind sie alle doch aus einem Grund entstanden. Vom inneren Zwiespalt des Menschen zu berichten. Von seiner widersprüchlichen Situation zwischen Geist und Materie, zwischen geistigen Idealen und der Notwendigkeit, in der materiellen Welt zu bestehen. Dieser Zwiespalt ist für mich deshalb äußerst wichtig, weil aus ihm alle Probleme erwachsen, die wir im Verlauf unseres Lebens haben.
Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, heute mit Wolfgang M. Schmidt.
Hallo.
Lukas Babenschik.
Hallo.
Einem Birkenwäldchen, Lichtkugeln im Sumpf, blutenden Augen, der großen Glocke, betrauerten Gästen über Inseln aus Erinnerung, einer lodernden Scheune im Spiegel, drei Männern an der Schwelle zum Raum der Wünsche erfüllt, einem russischen Landhaus in einer italienischen Kathedrale und einem schwedischen Holzhaus, das zweimal abgebrannt werden musste. Das sind nur einige der Skulpturen aus Zeit, die wir heute noch einmal abstauben und ins Licht rücken werden, denn wir sprechen in diesem Special über alle Filme von Andrzej Tarkowski. Und ich bin Christian Eichler. Hi. Wolfgang, wenn der höchste Sinn der menschlichen Existenz die Kunst ist, warum machen wir dann eigentlich Kunstkritik?
Weil wir leider nicht zum Künstler geboren sind. Das würde wahrscheinlich auch Tarkowski so sagen, dass man dazu berufen sein muss. Und ich bin es leider nicht. Berufen fühle ich mich eher, die Kunstwerke zu kritisieren und so auch der Kunst zu dienen.
Ja, wie ist es bei dir, Lukas?
Naja, ich würde erstmal sagen, dass wir gar nicht abstauben müssen, all diese Skulpturen. Da hat sich ja kein Staubchen drauf gesammelt, die sind noch so frisch wie am ersten Tag. Und darüber hinaus würde ich sagen, Tarkowski würde wahrscheinlich uns nahelegen, ein ganz besonders umfassendes Opfer zu bringen für die Kunst. Das ist ja ein Teil seines Kunstverständnisses. Und ich glaube, da sind wir alle vielleicht noch nicht bereit dazu.
Ja, ich habe mich gefragt, Wolfgang. Also erstmal ist es cool, wir machen dieses Special jetzt. Die Leute haben sich sehr gefreut, wir haben ja abgestimmt, hat ein bisschen gedauert. Ein paar Monate, bis dann Tarkowski hier auf den ersten Platz gerückt ist. Und ich glaube, viele haben sich auch gefreut, weil der so eine wichtige Rolle in deiner Kritik auch ja einnimmt. Nicht zuletzt durch dieses Zitat. Ich habe mich da nur gefragt, dieses Zitat eigentlich, ne? Also wir schauen nur, aber wir sehen nicht. Meint Tarkowski damit nicht eigentlich was ganz anderes als du? Denn so Ideologiekritik ist doch anderes. Eigentlich sein Ding nicht.
Ja, er meint damit etwas völlig anderes. Also er meint da wirklich ein tieferes Sehen. Man kann sagen, fast im religiösen Sinne. Er meint kein Sehen, das entlarven will, ein Sehen, das hinter eine Ideologie blicken will oder das gesellschaftliche Zusammenhänge beschreibt. Dieses Sehen finden wir auch in Tarkowskis Film nicht. Insofern ist das etwas zweckentfremdet, dieser Satz. Was ich damit mache, ist, ich finde ihn als Satz gut und man kann ihn aber auch eben mit Tarkowski in einer ganz anderen Weise betrachten. Also dann ist das ein Sehen, das auch eine Innenschau meint. Es ist ein Sehen, das sich sehr viel Zeit lässt. Es ist auf jeden Fall nicht ein Sehen, mit dem man normalerweise sich Hollywood-Filme ansehen würde und sie dann analysieren würde. Aber das ist ja auch etwas, was Tarkowski gar nicht raten würde, sondern Tarkowski hat ja da einen ganz anderen Kunstanspruch und er ist selbstverständlich da nur beim Kino als große Kunstform. Und was ihn nicht interessiert, ist jetzt Mainstream-Filme zu entlarven oder Mainstream-Ideologien in seinen Filmen zu entlarven. Es ist ja doch ein Filmemachen, das ziemlich außerhalb des Realpolitischen stattfindet, außerhalb des Gesellschaftlichen, so wie wir das jetzt so verstehen, wenn wir sagen, wir blicken in die Zeitung, was ist los?
Aber kommst du denn mit deinem Werkzeugkasten dann eigentlich so gut an Tarkowski ran oder hast du das Gefühl, du musst da eigentlich anders drauf gucken, als du normalerweise auf Filme schaust?
Nee, ich muss da vollkommen anders drauf schauen. Also ich muss... Also ich glaube, ideologiekritisch kann man das eine oder andere, da werden wir vielleicht auch zu kommen, zu Tarkowski selbstverständlich sagen und man kann da auch einige Prämissen in Frage stellen und das auch aus ideologiekritischer Perspektive, aber da ist man wirklich nur bei einem Bruchteil dessen, was eigentlich diese Filme ausmacht. Also der Zugang muss ein ganz anderer sein, der muss eben fragen, wie kann das Kino noch sein, was kann das Kino überhaupt alles sein, wie radikal eigentlich soll eine Kunstauffassung sein? Es werden natürlich auch Fragen der Subjektivität verhandelt dort, der Träume, der Projektionen und wie sie uns tragen. Es sind familiale Konflikte, aber mit Ideologiekritik kommt man da wirklich nicht sehr weit.
Ich meine, selbst bei Krakauer und allen seinen Nachfolgern, auch zum Beispiel bei Carsten Witte, ist ja eigentlich immer die Möglichkeit angelegt, dann zu einer genuinen oder zu einer ästhetischen Kritik zurückzukehren, da wo die Ideologiekritik nicht weiterreicht oder wo sie nicht zielführend ist. Das wurde immer als Möglichkeit offen gehalten und das würde ich dann auch den ideologiekritischen Filmkritikern der Filmgeschichte nicht ankreiden wollen, dass es dann Einzelkünstler gab oder einzelne Situationen, in denen eben ihre Werkzeuge nicht hinreichend sind.
Was ist denn dein Verhältnis zu Tarkowski, Lukas? Wie bist du auf, also was war so deine erste Begegnung und wie war das jetzt nochmal so darauf zu schauen?
Naja gut, das ist ja ein Filmemacher mit einem gewaltigen Podest, das ist auch wieder eine dieser Übergestalten, dieser Überväter des Kinos, auf den man fast zwangsläufig früher oder später stößt. Auch in der Art, wie er vieles, was nach ihm kam, beeinflusst hat. Aber vor allen Dingen, weil er so allein steht, weil er nicht Teil von einer Bewegung ist, weil sein Werk so ohne direkten Verweis und ohne direkte Inanspruchnahme von Vorhergehendem ist. Also ich glaube, man hat immer wieder so raunend dann gerade als Filmfan ab einem bestimmten Punkt erfahren, ja gut, es gibt da diesen sehr schwierigen, sehr langwierigen, sehr komplexen, düsteren Russen, der ganz besondere Filme macht, die für eine bestimmte Art des Kinos sicher die extreme Ausprägung darstellen. Und dann habe ich natürlich irgendwann über die Zeit alles von ihm gesehen. Und ja, ich glaube, es gibt immer den richtigen Zeitpunkt für bestimmte Künstler. Und das war dann vielleicht irgendwie mit Anfang 20 oder so noch nicht ganz immer meins. Und ich merke, dass das auch ein Künstler ist, an dem ich halt gewachsen bin, zu dem ich immer neue Zugänge gefunden habe. Und ich glaube, hier hat sich jetzt in der Vorbereitung auch wieder das, was ich hier in der Vorbereitung für so ein Special immer erlebe, eingestellt. Nämlich, dass ich jetzt, wo ich dann am Ende dieser näheren Betrachtung stehe und in Teilen neuen Standpunkt habe, dass der für mich die Voraussetzung ist, jetzt eigentlich nochmal alles zu sehen. Also immer, wenn ich hier alles geschaut habe, denke ich mir, ja, jetzt würde ich gerne alles nochmal sehen, um meine aktuelle Thesen, meinen aktuellen Standpunkt daran zu überprüfen.
Ja, wie bist du auf den gestoßen, Wolfgang?
Es hat recht früh angefangen, ich glaube mit 16 oder 17, weil ich Ingmar Bergman schaute und das hat mich sehr fasziniert. Und nun ist das nochmal eine andere Art des Filmemachens, aber doch gibt's da sehr viele Parallelen auch, nicht weil sie auch mal mit demselben Schauspieler zusammengearbeitet haben, sondern eben diese psychologischen Konstellationen, die sind ja doch sehr präsent auch, gerade bei einem Film wie Der Spiegel oder so. Und ich muss da irgendwie auf Tarkowski aufmerksam geworden sein, habe dann als erstes Stalker mir angesehen, war sehr fasziniert davon, habe aber nicht allzu viel verstanden, erinnere mich nur an die Kamerafahrten da, die mich schon damals extrem beeindruckt haben. Und dann ging das weiter, dass ich, glaube ich, dann chronologisch durchgegangen bin und habe mir dann alles angesehen. Ich weiß nicht, das war mit 19 oder 20. Also es hat dann ein bisschen gedauert, also ich habe nicht sofort nach Stalker gesagt, das wird jetzt mein Regisseur, ich schaue mir jetzt alles an von ihm, aber dann tat ich das irgendwann und war dann sehr, sehr begeistert davon.
Und wenn das so früh war, hat sich das jetzt noch mal geändert oder so in letzter Zeit? Findest du auch irgendwie neue Zugänge oder siehst du manche Sachen kritischer, als du die vielleicht früher gesehen hast?
Ja, ich würde schon kritischer sehen, diese Selbstbespiegelung und dieses Verhältnis zu sich selbst als der große prophetische Künstler. Das ist selbstverständlich ein Geniekult, der, hier würde ich dann wieder ideologiekritisch argumentieren, etwas fragwürdig ist zugleich, aber muss ich dann auch wiederum diesem Geniekult zugute halten, dass er so kompromisslos auch auftritt. Und das kann man bei Tarkowski wirklich sagen, das ist nicht jemand, der sich so ein Künstlergewand mal überstülpt, sondern jemand, der ganz kompromisslos diese Filme gemacht hat und auch lieber jahrelang nicht gearbeitet hat, bevor er da irgendwas machen muss, was ihm eigentlich nicht behagt. Das finde ich sehr beeindruckend, also diese solitäre Position. Bei mir hat es interessanterweise jetzt den Effekt gegeben, dass ich Ivans Kindheit viel mehr schätzen gelernt habe bei der erneuten Sichtung, dass ich Opfer immer noch sehr gut finde. Da hat sich nicht so viel geändert. Ich war dann von Solaris nicht mehr so überzeugt. Das hat sich ein wenig eingestellt jetzt bei mir. Also das sind immer solche Verschiebungen, die stattfinden. Man muss auch dazu sagen, man sieht diese Tarkovsky-Filme, ich glaube, da spreche ich für alle, sich ja nicht laufend an. Ja, also ich würde sagen, ich gucke mir auch leichter zum 10. Mal einen Hitchcock-Film an, als zu sagen, ach ja, heute Abend noch mal Nostalgia.
Ja, das fand ich auch interessant, wenn man sich da die Sachen noch mal anschaut. Und ich muss auch sagen, dass ich, glaube ich, noch nie so große Probleme hatte bei der Vorbereitung auf ein Special als jetzt bei Tarkovsky, denn ich war eigentlich sehr interessiert. Ich hatte schon Stalker, Solaris und Der Spiegel gesehen, die mir eigentlich alle ganz gut auch gefallen haben und dachte, ach super, jetzt kannst du ja noch die anderen schauen und dann hast du so dieses vollständige Bild und ich bin daran so ein bisschen abgesplittert an vielem oder abgeprallt an vielem, was ich da gesehen habe und vieles hat mir, zu vielem habe ich dann doch keinen Zugang gefunden und so, also genau das, was, und das ist der Hohn eigentlich, wenn man dann noch Sculpting in Time von Tarkovsky liest, wo er genau diese Kritik, die selbst in einem aufkommt, ja, ist das nicht doch irgendwie langweilig, ist das nicht doch irgendwie immer dasselbe und dann immer so selber nochmal als Kritiker kritisiert wird, dann hatte ich so ein ganz komisches Gefühl vor dieser Folge und hatte das erste Mal so das Gefühl, dass ich hier irgendwie so demütig oder passiv reingehen muss, einmal weil mir der Zugang zu manchen Sachen gefehlt hat und weil ich dann dachte, ach shit, jetzt musst du, wenn du mit Wolfgang und Lukas redest, so einen Gegenpol aufbauen auf jeden Fall. Jetzt musst du so eine richtige Tarkovsky-Kritik haben, damit wir immerhin hier streiten können. Aber auch das ist mir eigentlich nicht so richtig gelungen und deswegen bin ich sehr gespannt, wenn wir jetzt darüber reden. So ein bisschen ist das Gefühl so, ich hatte das Gefühl bei beiden Specials, einmal bei David Lynch und bei Kubrick, bei diesen letzten Filmen, also als es bei Lynch zu Inland Empire gegangen ist und als es bei Kubrick zu Eyes Wide Shut gegangen ist, da hatte ich bei beiden so das Gefühl, jetzt weiß ich nicht mehr so genau, was ich dazu sagen soll. Und dieses Gefühl habe ich bei Tarkovsky bei fast jedem Film. Also ich habe so das Gefühl, man kann sich im Gegensatz zu den anderen Großen sehr schlecht einfach an einem Film festhalten, ne? Also sowas wie bei Spartacus kann man nicht einfach sagen, ja gut, da geht's halt da und darum, das ist irgendwie 3,5 Stunden lang, das habe ich schon durchdrungen, auch wenn ich vielleicht nicht alles erkannt habe. So. Und bei Tarkovsky ist fast jeder Film, außer Solaris, muss ich auch sagen, und auch Stalker noch, für mich fast, und vielleicht noch Ivans Kindheit zu teilen, also diese drei, zu denen, finde ich, findet man einen leichteren Zugang, da kann man sich leichter dran festhalten. Und bei den anderen hatte ich eher so das Gefühl, ah, jetzt habe ich sie gesehen, jetzt habe ich was drüber gelesen, jetzt müsste ich tatsächlich noch mal ran, um tatsächlich zu schauen, was ist da eigentlich so drin. Deswegen, gehe ich so mit gemischten Gefühlen auf jeden Fall hier rein, ja.
Naja gut, Kritik bedeutet, glaube ich, auch keine Angst vor so etwas zu haben. Du kannst ja hier an nichts scheitern, wir werden dir beide nichts tun, das kann ich, also zumindest für mich versprechen, bei Wolfgang bin ich mir nicht ganz sicher.
Nein, es ist aber auch ein Effekt, der sich bei mir einstellt und man hat dann manchmal auch so ganz im Inneren versteckt diesen Wunsch zu sagen, also jetzt nervt es mich gerade. Also das gibt es auch schon mal, diesen Effekt, und den sollte man vielleicht zulassen, also man sollte sich auch eingestehen, dass man eine Gegenposition auch zu Tarkovsky hin und wieder aufbauen kann, wenngleich man schon sagen wird, dass das etwas ist, was man so im Kino vergleichbar nicht finden kann, beziehungsweise nicht finden konnte. Es gibt dann Epigonen, selbstverständlich, aber das ist schon etwas ganz, ganz Einzigartiges. Und das ist es, glaube ich, dann auch immer wieder, dass es einen dafür einnimmt. Aber es ist auch keine Kunst, die in irgendeiner Weise kommuniziert mit dem Rezipienten. Und das sind wir selbstverständlich von ganz vielen Filmen ja so gewöhnt, dass wir wirklich mitgenommen werden, gelenkt werden in diese Richtung, jene Richtung, dass man uns auch nochmal sagt, jetzt gerade, was zu fühlen, was zu denken ist. Bei Tarkovsky ist das sehr eigenartig. Es ist ein bisschen so verschlossen, so ein Werk wie eine Beziehung zu Gott, und die man dann suchen muss, und Gott wird sich nicht von selbst auf den Weg zu dir machen in der Regel, sondern du musst hin. Und das ist etwas, was Tarkovsky vom Zuschauer einfordert. Und diese religiöse Dimension ist ja dann auch nochmal das, was wirklich auch sein filmisches Schaffen ausmacht.
Ich glaube auch, dass da definitiv der Versuch ist, so eine Art Unterwerfung fast einzufordern vom Zuschauer unter die Kunst. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das unterschreiben würde, dass das so eine nicht kommunizierende, so derartig radikale Kunst ist. Weil auch wenn da irgendwie seine Fragmentierungen, seine bestimmte Zeitströmungen sind, ist das immer noch Filme, die einer gewissen narrativen Logik folgen, die einen nicht völlig allein lassen. Es ist jetzt nicht, als wäre das ein Film von Stan Brakhage oder etwas Vergleichbares, wo wirklich noch mal mehr Leistung vom Zuschauer und noch mal mehr Vorwissen und Einordnung vom Zuschauer nötig ist. Also ich finde, das sind ja eigentlich doch, wenn man so das gesamte Spektrum des Kinos nimmt, recht zugängliche Filme, die bei weitem vielleicht nicht so radikal sind, wie man da, also in was Formsprache angeht an manchen Stellen, wie man das vielleicht auf den ersten Blick vermuten würde. Und mir ist aufgefallen dieses Mal, dass ich ein großes Fragezeichen setzen muss bei der Frage, ist das denn wirklich so ein reines Kino, so ein gelöstes von den anderen Kunstformen, wie er das immer fordert, weil dann doch so viel Theaterhaftes, Romanhaftes sich in diese Filme schleicht, weil so wahnsinnig viel geredet wird und dass seine Epigonen, also so ein Bellatar zum Beispiel, das alle stark reduzieren oder auch ein Cai Ming-Yang, bei dem die Umgebungen im gleichen Maße überflutet sind, in dem das Wasser und der Zeitstrom eine ähnliche Funktion haben. In all diesem Kino ist das gesprochene Wort, das hier ja noch so Hamlet-artig Words, Words, Words herausgestellt wird, verschwinden diese Worte. Also er ist, in was die Reinheit des Kinos angeht, sicher eher eine Zwischenstufe als der Endpunkt. Ich glaube, dass auch die Kommunikation mit dem Zuschauer findet auf dieser Ebene in irgendeiner Form ja dann doch statt. Also diese Monologe sind auch immer Bekenntnisse, sind auch immer ein Selbstausstellen, sind auch in den meisten Fällen, davon bin ich in weiten Teilen fest überzeugt, sehr nah an der Position, die Tarkovsky hält. Also zumindest soweit es sinnvoll das ist, das so zu beurteilen und soweit ich das beurteilen kann, nach eben seinen, sagen wir mal, poetologischen Schriften und seinen Tagebüchern.
Ja, er schreibt ja in Sculpting in Time, das fand ich ein ganz witziges Zitat, er ist ja auch unheimlich belesen und zitiert wirklich die ganze Kultur- und Weltgeschichte und irgendwo kommt auch Goethe vor, der gesagt hat, ja, ist genauso schwer, ein schlaues Buch zu schreiben, wie eins zu lesen. Und das postuliert Tarkovsky dann auch für seine Filme, ne? Dass man eigentlich auch mit diesem Anspruch reingehen kann. Gleichzeitig, also einerseits ist da dieser riesige Anspruch, wir haben dieses Monument von Tarkovsky und der Gag ist ja so ein bisschen, dass aber wir gleichzeitig diese Idee haben von, ihr sollt das gar nicht interpretieren. Das soll direkt so wirken, das soll nicht erklärt werden und so weiter. Und wenn man dann das Gefühl hat, okay, es funktioniert aber bei mir nicht, dann fragt man sich eben so, okay, bin ich dann jetzt damit schon fertig in meiner Tarkovsky-Betrachtung? Also ist es so ein bisschen so wie bei Malick, wo das ja auch postuliert wird, ja, das muss man einfach erfahren und dann ist das schon toll. Oder muss ich quasi noch mal ran, muss ich einen neuen Zugang dazu finden? Und ich hatte auf jeden Fall, ich weiß auch nicht, ich hatte hier das stärkste Mal das Gefühl, dass ich so ein bisschen kuschen muss vor dem Genie und so das Gefühl habe, so, ich muss vielleicht noch mal ran, um richtig auch zu finden, was ich eigentlich kritisch daran sehe. Und das fand ich irgendwie, das fand ich interessant und ich finde auch interessant, euch darüber zu hören, weil es auch, ne, Wolfgang, du meinst gerade, das ist ja wie so ein bisschen eine Kommunikation mit Gott. Also wir merken schon, was für einen Stellenwert Tarkovsky bei vielen hier irgendwie einnimmt. Und trotzdem wollen wir noch mal erzählen, wer das ist. Und
Christian, wenn ich dich gerade unterbrechen darf, ist eben wie in Nostalgia, du musst auf die Knie. Ja, das ist eigentlich, also es gibt ja diese Szene, dass sie auf die Knie gehen soll in der Kirche. Das ist eigentlich das, was dann hin und wieder verlangt wird. Das muss man aber nicht
oder
unbedingt
man
mitmachen.
Zündet das Haus dann halt am Ende an. Das werden wir
ich
dann
muss ja sagen, ich glaube nicht an Tarkovsky.
Ja. Aber vielleicht kannst du, weil ich habe dich gefragt, weil du es natürlich viel besser an sich auch kannst als ich, vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wer das überhaupt ist, Andrei Tarkovsky.
Ja, ich versuche mal einen ganz groben Überblick zu geben. Wir machen das dann ja in Detail an den Filmen jeweils. Also Andrei Arsenjewitsch Tarkovsky wird am 4. April 1932 im Dorf Savrasje, etwa 300 Kilometer nordöstlich von Moskau, geboren. Er stirbt 1986 in Paris an Krebs, nachdem er in den frühen 80er Jahren die Sowjetunion endgültig verlassen hat. Und ich glaube aber, ein innerer und äußerer Exzellent war er auch schon zuvor fast sein ganzes Leben lang. Sein Vater, Der Poet Arseni Tarkowski verlässt die Familie, als Andrei 5 Jahre alt ist. Er wächst dann mit seiner Mutter Maria Ivanova und seiner Schwester Marina auf. Den Zweiten Weltkrieg verbringen sie im großen Teil fernab der Städte auf dem Land. Sie ziehen herum, müssen immer wieder umziehen. 1951 beginnt Tarkowski dann zuerst ein Studium der Orientalistik an der Moskauer Hochschule, das er nicht abschließt. Er versucht sich an verschiedenen Fächern und Richtungen. Er macht Bildhauerei, Musik, Malerei, nimmt an einer einjährigen geologischen Expedition in die Taiga teil. Es ist alles nicht so richtig seins. Er findet sich dann erst mit dem Filmstudium. Das beginnt 1954 am Gerasimov-Institut für Kinematografie. Das haben zuvor auch andere große Persönlichkeiten des russischen Kinos besucht. Sergei Eisenstein, Größen des Sowjetkinos wie Dovchenko, Podowkin, Kuleshov. Und er trifft dort eigentlich ein Großteil der Leute, die ihn zumindest in einer sowjetischen Zeit begleiten. Seine erste Ehefrau, die Schauspielerin Irma Rausch, heiratet er noch während der Studienzeit 1957. Sie bekommen 1962 einen gemeinsamen Sohn. Er trennt sich von ihr 1970 und heiratet dann Larissa Tarkowski, ebenfalls Schauspielerin. Und er tritt dort auch zum Beispiel Kameraleute, die lange für ihn arbeiten. Und er geht dort auf die Universität zu einem glücklichen Zeitpunkt, denn es ist gerade die Tauwetterperiode nach Stalins Tod und so öffnet sich das Land. Und so kann Tarkowski dann schon sehr früh Filme aus Bewegungen wie dem italienischen Neorealismus oder der Nouvelle Vague sehen und auch Filme von eben Autorenfilmern, die ihn lange prägen, wie Louis Bonuel, Akira Kurosawa, Robert Bresson und natürlich Ingmar Bergman. In seinen Tagebüchern schreibt er über das Studium, das Ganze wäre wenig ergiebig, Regie könnte man eigentlich genauso wenig lernen wie Poesie wahrscheinlich. Seine Erfahrungen sind eigentlich vor allen Dingen praktisch auf so einer, ja, praktischen Ebene, denn er dreht 3 Studienfilme. Ich glaube, die fasse ich jetzt kurz zusammen, dann müssen wir nachher nicht im Detail drüber sprechen. Zuerst entsteht 1956 mit 2 Studienkollegen ein Kurzfilm, The Killers, basierend auf einer Kurzgeschichte von Ernest Hemingway mit dem gleichen Namen von 1927. Ja, ich habe sie gesehen. Recht uninteressant, eine Fingerübung. Man hat einmal so eine interessante Kamerafahrt, wie er sie später oft machen wird. Ein Russe wird mit Schuhcreme zum Afroamerikaner gemacht. Das würde man heute wahrscheinlich anders lösen, aber insgesamt sehr unerheblich. 1958 dreht Tarkowski dann, und ich glaube, das ist auch ein Kuriosum, seinen ersten und letzten Actionfilm. Eine knapp einstündige Propagandaproduktion mit dem Titel Heute gibt es keinen Feierabend, basierend auf wahren Ereignissen. Und das ist eine Art Thriller über eine Truppe von Soldaten, der Bomben in einem Wohngebiet entdeckt und dann dort ausgraben, abtransportieren und sprengen soll. Der wird mehrfach im Fernsehen gezeigt und hat wirklich so ganz klassische Spannungsmomente, so fast Hitchcock-artige Situationen. Einmal wird eine Bombe entschärft und auf einmal schneidet Tarkowski auf einen Zug, der dann da ganz laut lang fährt und man denkt, die Bombe wäre explodiert. Aber ich glaube, auch dieser Film ist nicht sonderlich interessant, sondern höchstens für Komplettisten relevant. Ganz im Gegensatz zu seinem Diplomfilm, die Straßenwalz und die Geige von 1961, der gibt sehr viel mehr hin. Das ist eine Art sozialistisch-realistischer Kinderfilm und erzählt von dem jungen Sascha, ein Kind aus sehr gutem Haus, das Geige spielt, das immerzu von seiner Lehrerin getadelt wird, weil es nie so ganz im Takt ist. Auch von seinen Fußballspielen Altersgenossen wird er ausgelacht und die einzige Freundschaft verbindet ihn mit einem Arbeiter, mit dem Walzenfahrer Sergei. Sie freunden sich an, er spielt für ihn und Sergei ist ganz verzaubert von seiner Geigenmusik. Und sie planen dann, das ist dann so das letzte Drittel des Films, gemeinsam ins Kino zu gehen, doch Saschas Mutter lässt ihn nicht aus der Wohnung. Um Sergei noch das mitzuteilen, schreibt er eine Nachricht auf ein Notenblatt, faltet daraus einen Papierflieger, doch das Ganze landet unbedacht auf Beton. Und für mich fiel es schwer, in dieser jungen Figur nicht auch ein wenig Tarkowskis Zukunft in der Sowjetunion zu sehen. Ein Mann, der immer ein bisschen neben dem Takt seiner Heimat ist, ein melancholischer Held im hier in wahnsinnig bunten, fahlen, strahlenden Sozialismus, immerzu getadelt von den Autoritäten, missverstanden, fast sogar geächtet von den Massen. Und selbst zu den wenigen, die für seine Kunst irgendwie empfänglich sind, zu denen dringt er nicht immer durch. Denn, das muss man ja sagen, seine Karriere ist von wahnsinnig viel Blockade, von Hindernissen geprägt in seiner Heimat. Seine metaphysischen, antipositivistischen und stark autobiografischen und damit individualistischen Filme sind den kollektivistisch und materialistisch orientierten Komitees eigentlich immer ein Dorn im Auge. In seinen Tagebüchern gibt es ab und zu Listen mit den Vorschlägen, was zu ändern wäre. Dann hat man irgendwie zwei Seiten, dass man doch bitte in Solaris erklären soll, wie denn jetzt Wissenschaft ist, ist das jetzt gut oder schlecht? Und deshalb dreht er auch in Russland bis in die 80er hinein gerade einmal 5 Filme und bleibt eigentlich immer der Prophet, der in seinem Vaterland nichts bis fast nichts gilt. Und das, obwohl sein Diplomfilm mit Bestnoten bewertet wird und gleich beim Studentenfilmfestival in New York ausgezeichnet wird und sein Debütfilm Iwans Kindheit von 1962 sogar gleich mit dem Goldenen Löwen in Venedig ausgezeichnet wird. Er gewinnt viele Preise. Ich gehe jetzt ganz kurz nur die Filme durch, über die sprechen wir ja gleich im Detail. 1966 erscheint der Historienfilm im weitesten Sinne Andrei Rublev über einen Ikonenmaler gleichen Namens aus dem 15. Jahrhundert. 1972 folgt die Stanislav Lem-Adaption Solaris, 1975 das fragmentarische Filmgedicht Der Spiegel, Stalker von 1979 übernimmt aus Picknick am Wegesrand von den Strugatzky-Brüdern die Zone, die Menschen ihre tiefste, innerste Sehnsucht erfüllen kann. Im Exil, irgendwann flieht er vor diesen engen Grenzen, die ihm gesetzt werden, zuerst nach Italien. Im Exil entstehen 1983 Nostalgia, hauptsächlich vom italienischen Fernsehen finanziert, und 1986 Opfer, gedreht mit Geldern des schwedischen Filminstituts. Und das ist der letzte Film vor seinem Tod. Außerdem inszeniert er als Theaterregisseur, zum Beispiel Hamlet. 1986 erscheinen seine Gedanken zur Kunst, zur Ästhetik und zur Poetik des Films unter dem Titel Versiegelte Zeit, und unter dem Titel Martyrolog sind auch seine Tagebücher von 1970 bis 1986 erschienen. Tarkowskis Karriere ist, wenn wir jetzt vielleicht ins Ästhetische gehen, bestimmt von der Suche nach einer poetischen, rein filmischen Form, die das konventionelle Erzählkino für ihn zumindest ersetzen soll. Und deshalb lässt er in seinen gedichthaften Filmen Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit zusammenfließen, nebeneinander existieren. Die Trennung von innen und außen verschwindet, Traum, Erinnerung und Wirklichkeit werden oft eins, und der Zuschauer erbaut das, was anderswo Handlung wäre, aus diesen Fragmenten in weiten Teilen selbst. Dazu passend hat er ein Leitmotiv, das Wasser, das auftritt als Fluss, als See, als Regen, als Moor, als Meer, als Nebel, vor allem halt eben auch als dahinfließende oder erstarrte Zeit, die er zum zentralen Gestaltungselement des Kinos erhebt und das er zu Skulpturen formen will. In langen Einstellungen wird die Zeit erfahrbar, in Montagen wird sie zerdehnt und gerafft. Es sind ritualisierte Filme und damit auch solche, die dann eben eine starke Eigenzeitlichkeit entwickeln. Auch andere Motive tauchen immer wieder auf. Schwebende Menschen, verschüttete Milch, Pferde, Hunde, verglühendes Feuer, düstere, immer gleich aufgebaute Schlafzimmer, Spiegel, Gemälde, Türen, alle irgendwie Durchgänge, Häuser, wie er sein ganzes Leben eines eben bauen wollte, Feuer, das diese Häuser immer wieder verschlingt, und wie Stillleben arrangierte Sammlungen von Gegenständen, so drapiert wie eben aus Erinnerungen gesammelt. Gegen die meisten Deutungen, das haben wir ja gerade schon angesprochen, seiner Filme hat sich Tarkowski immer gewehrt, gegen freudianische Lesarten, gegen ideologiekritische, gegen symbolistische. Seine Bilder seien eben keine Zeichen, die stellvertretend für etwas anderes stünden, sondern allerhöchstens Metaphern, die Bedeutung verschleiern und eben verschieben. Filmkritik und Wissenschaft, also Filmwissenschaft, stand er kritisch gegenüber. Er wollte aber auch nicht als Avantgarde-Künstler oder Experimentalfilmer verstanden wissen. Seine Vorstellung von Kunst, auch das klang schon an, ist am ehesten religiös zu nennen. Jedes Kunstwerk ist ein Ausdruck des Idealen, des Strebens nach Unendlichkeit und ein potenzieller Vermittler von ewiger Wahrheit. Und ich denke, nach der machen wir uns jetzt auch auf die Suche. Aber ich glaube, ein Podcast, mal sehen, wie sehr der diesem Ideal entspricht.
Wow, das war ja so. Ich denke mal, du kannst dich nicht noch toppen, aber das war vielleicht die beste Zusammenfassung.
Naja,
ich habe zwei Sachen, über die wir vielleicht vorher noch sprechen sollten. Einmal so ein bisschen die Literatur, die es gibt. Oder habt ihr jetzt das Gefühl, man sollte vorher noch mal so ein bisschen reden darüber? Du hast ja schon so ein paar Sachen angesprochen, ne, die immer wieder in Tarkowskis Film auftauchen. Was will er damit? Können wir vielleicht dann bei anderen Filmen machen?
Ich glaube auch, dass es sinnvoll ist, an den Filmen zu besprechen.
Du hast dieses Buch Versiegelte Zeit, Sculpting in Time, das hatte den Untertitel auf Englisch, The Great Russian Filmmaker Discusses His Art. Und das ist ja was, das gibt's ja gar nicht so oft. Also zumindest jetzt in den letzten Specials. Ich meine, wir hatten das bei Hayao Miyazaki auch, ne, dass er diese zwei Bücher auf jeden Fall, Starting Point und Turning Point auf jeden Fall gemacht hat, wo das zweite aber dann fast nur noch auf irgendwelchen Interviewfragmenten bestand, dass jetzt wirklich jemand mal nicht nur pseudosentimental zurückblickt oder erklärt, wie die Filme entstanden sind, sondern wirklich lange erzählt, was das Kino ist, was das Kino will, was der Sinn von Kunst ist und so weiter. Das ist ja schon erstaunlich, aber auch so eine leichte Bürde, finde ich, weil man dann immer denkt, wow, man muss das eigentlich auch nochmal lesen und da reinschauen, um dann zu verstehen, was Tarkowski wollte, obwohl wir uns ja manchmal eben auch gerade von diesem Geniekult trennen wollen und die Werke von dem Künstler so ein bisschen separieren wollen. Ich tippe mal, das habt ihr gelesen. Wie ergiebig fandet ihr das denn?
Ich fand das sehr ergiebig und ich würde sogar sagen, man kann das Buch auch rezipieren, wenn man keine Tarkowski-Filme geguckt hat. Also das ist, glaube ich, ein Buch, das jeder, der Filme machen möchte, lesen sollte oder auch jeder, der sich mit Filmen auseinandersetzen möchte, der kann das tun und man muss jetzt nicht der große Tarkowski-Exeget unbedingt sein. Klar erzählt er auch was von seiner Kunst, von seinen Filmen, aber er sagt sehr grundsätzliche Dinge und ich habe mal zwei Passagen mir nochmal angestrichen und zwar sagt er zum einen, die Montage bringt das Verhältnis des Regisseurs zu seinem Konzept zum Ausdruck und durch die Montage wird auch der Weltsicht dieses Regisseurs endgültige Gestalt gegeben. Meiner Meinung nach ist ein Regisseur, der ohne weiteres seine Filme auf beliebige Art montieren kann, alles andere als tiefgreifend. Die Montage von Bergman, Bresson, Kurosawa oder Antonioni wird man immer sofort erkennen können, man wird sie niemals mit irgendjemandem verwechseln. Denn ihr Zeitempfinden, das im Rhythmus zum Ausdruck kommt, ist stets ein und dasselbe. Die Montagegesetze muss man natürlich genauso gut wie alle übrigen Gesetze seines Handwerks beherrschen. Die schöpferische Arbeit beginnt aber erst in dem Moment, wo diese Gesetze verletzt und deformiert werden. Und dann macht er, und das spricht für deine These, Lukas, dass es gar nicht so rein ist, dieses Filmemachen, sofort eine Parallele zur Literatur, wie ist das bei Tolstoi und so weiter. Und das ist das ganze Buch über hindurch. Man muss sich von diesen ganzen großen Namen nicht abschrecken. Das muss ich sagen, oh, jetzt muss ich erstmal noch Anna Karenina lesen, bevor ich dann diese Tolstoi-Anspielung bekomme. Man bekommt ein Gefühl dafür und einen Eindruck davon, wie Tarkowski das Filmemachen versteht und was ihm dann auch eben fehlt. Wenn ich noch mir einen Abschnitt vorlesen darf, und zwar sagt er da, es kommt nicht darauf an, also es geht um die Montage, diese Montage bloß virtuos zu beherrschen. Man muss vielmehr spüren, dass sie für das Besondere, das man zum Ausdruck bringen möchte, auch tatsächlich organisch notwendig ist. Vor allem aber muss man wissen, warum man überhaupt zum Kino kam, was man eigentlich sagen und warum man dies ausgerechnet mit der Poetik des Films tun will. Es muss einmal ausgesprochen werden, dass man in den letzten Jahren immer häufiger junge Leute trifft, die gleich nach der Absolvierung der Filmschule bereit sind, das zu tun, was in Russland nötig ist, beziehungsweise was im Westen besser bezahlt wird. Das ist eine wirkliche Tragödie. Handwerkliche Probleme sind letztlich Nebensächlichkeiten. Man kann alles erlernen, man kann nur nicht lernen, unabhängig und mit Würde zu denken, ebenso wenig wie man erlernen kann, eine Persönlichkeit zu werden. Wer einmal seine Prinzipien verraten hat, kann auch in der Zukunft keine saubere Haltung mehr zum Leben einnehmen. Wenn also ein Filmregisseur davon spricht, dass er jetzt zunächst einen nur vorläufigen Film mache, um Kräfte zu sammeln für jenen Film, von dem er eigentlich träume, so ist das nichts als Betrug oder, was noch schlimmer ist, Selbstbetrug. Er wird in diesem Falle nämlich niemals seinen Film drehen. Das ist alles wunderschön apodiktisch formuliert von ihm, aber ich empfehle das Buch wirklich eindringlich. Man kommt dann den Werken von Tarkowski näher, aber vielleicht auch dem Kino generell.
Ich finde vor allem, es hat sowas, das meinte ich bei dir, dass so viele Filme für mich noch so unverständlich sind. Er hat ein bisschen, was auch Miyazaki bei den späteren Filmen hat, diese Gestalt von jeder Film könnte auch der letzte Film sein. Also man hat ein bisschen das Gefühl, Stalker könnte auch der letzte Film sein, den Tarkowski gemacht hat. Mhm. Es könnte auch Nostalgia der letzte Film sein, den er gemacht hat. So man hat immer das Gefühl, er geht mit allem, was er hat. Oder auch Der Spiegel zum Beispiel, ne? Also das könnten auch so Endwerke einer Karriere sein, aber sind sie gar nicht, sondern es geht dann noch weiter. Und diese Idee, es gibt das ja beim Storytelling, dass man so ein bisschen sagt, ja, warum, wenn ihr den ganzen in der ganzen Zeit im Film auf etwas verweist, was vor der Handlung des Films passiert ist, aber viel interessanter ist, dann erzählt doch bitte das und nicht das, was wir hier sehen, was natürlich nicht, man nicht so sehen muss. Aber ich finde, dass bei Tarkowski auch, also diese Grundidee so, die Frage vielleicht, die man sich als Regisseurin oder Regisseur stellen könnte, aber warum erzähle ich es eigentlich als Film? Also könnte ich das nicht auch in einem Podcast erzählen? Also zum Beispiel diese, ich habe gerade den Artikel über diese Frank Elstner Talkshow, hat man auch die Frage, kann man das nicht eigentlich, hätte man das ja nicht auch in einem Podcast aufnehmen können? So. Und diese große Frage, also warum muss es als Film erzählt werden? Warum kann es nur als Film funktionieren? Warum kann man nicht sagen, vielleicht, oder das sagt er vielleicht, ja, die Bilder waren schön, aber der Rest hat mich nicht interessiert, sondern warum muss das so zusammengedacht werden? Das finde ich auch einen sehr interessanten Standpunkt, den glaube ich, also wenn man sich halt vieles Hollywood-Kino anschaut, wird diese Frage da nicht beantwortet.
Also ich finde das Buch natürlich auch lesenswert. Ich finde so mit dem Vorwort der Einleitung merkt man schon auch die Stoßrichtung des Ganzen. Es ist eine Verteidigungsschrift, eine Apologie. Es ist eine Rechtfertigung auch in Teilen gegenüber der Welt, von der er sich missverstanden fühlt. Deshalb diese vielen Stimmen eben von Kritikern, von Leuten aus dem Volk. Und ich finde, das setzt sich dann auch in weiten Teilen durch. Also wenn da was Apodiktisches dann auch aus so einer defensiven Haltung heraus. Ich habe oft das Gefühl, man liest es, also man sollte es auf jeden Fall lesen. Ich halte es auch, genau wie Wolfgang, für sehr lesenswert, für sehr ergiebig. Aber für mich ergibt es irgendwie selten einen stimmigen Gesamttext, auch weil man merkt, dass hier ein Theoretiker schreibt, der Theorie skeptisch gegenübersteht, der glaubt, dass das in Teilen sicher auch aus dem Genie herausfließt. Und so liest es sich für mich am ehesten wie die Notizen zum Kinematograph von Robert Bresson, etwas, das in so Abschnitte zerfällt, wie Wolfgang sie dann ja auch gerade zitiert hat, so einzelne Gedanken, die fast so aphorismenhaft als Kern für größere Ideen genommen werden, als Bezugspunkt, die man auch gut zitieren kann, die man gut als Übergang oder als Entwicklung zu einem anderen Gedanken hinzumachen, aber so als in sich geschlossene Ästhetik, weiß ich nicht. Dafür ist es zu widersprüchlich, dafür ist es zu innerlich zerrissen zwischen der Unmöglichkeit, die eigenen Überzeugungen über Kunst wirklich darzustellen, weil sie irgendwie auf was Jenseitiges abzielen, und dem Gefühl von Notwendigkeit, das jetzt in diesem Moment zu tun.
Apodiktisch heißt unwiderleglich, unumstößlich.
Ja, auch kein Widerstand, genau.
Man duldet das, muss ich gerade nochmal hier googeln. Ja, okay. Vielleicht hat sich das auch jemand gefragt. Ich finde, da sprichst du aber was Gutes an, denn ich hatte das beim Lesen auch oft das Gefühl. Also, dass er in einem Satz etwas sagt, bei dem man da denkt, ah, jetzt habe ich verstanden, so macht Tarkowski Filme. Und im anderen Satz steht dann so, also es geht ja ganz viel darum, zum Beispiel, wie entwickelt er seine Szenen, wie filmt er? Und er ist ja dagegen, das dann alles am Ende im Schnitt irgendwie zusammenzuschneiden, dann hat man den Film. Aber dann gibt es lange Absätze darum, wie der Spiegel halt erst im Schnitt entstanden ist. Ja. Irgendwann so, ne? Und das ist deswegen immer so ein bisschen, ja, man hat das Gefühl so, man hat ihn, und Kunst ist nur so die Suche nach dem Göttlichen, aber es ist auch, also ne, er sagt nicht, es ist nicht rein subjektiv, sondern es ist auch immer komplett allgemein, aber es ist auch wiederum egal, was das Publikum denkt, aber es ist auch wieder toll, wenn Leute aus dem Publikum dann mit ihm in den Dialog treten wollen, das ist überhaupt das Wichtigste für ihn. Also
so das ist Gefühl, wie seine Beziehung zu Preisen, er findet die alle albern und kann und so, aber er möchte sie dann doch aber auch gerne haben.
Es ist so ein bisschen so fast wie diese Filme, hat das so was Suchendes, ne? Wenn jemand in so einen Raum reingeht und dann dreht sich die Kamera um und steht auf einmal draußen, dann ist eine Reflexion, also so, er kreist auch sehr so um sich selbst natürlich darin. Wie sind denn, also habt ihr noch andere Literatur, von der ihr sagen würdet, die sollte man da oder kann man sich mal anschauen, und wie sind denn diese Tagebücher, weil das ist ja dann noch was, bei dem man das Gefühl hat, oh Gott, jetzt muss ich mir das auch noch durchlesen, war das gewinnbringend, Lukas?
Naja, er ist kein Literat und das merkt man. Wenn man jetzt zum Beispiel Kafkas Tagebücher liest, da hat man oft das Gefühl, man steht in gewisser Weise auch vor einer Art schriftstellerischem Werk. Und hier ist es dann tatsächlich auch oft wie so ein Notizzettel. Also es sind tatsächlich Einkaufslisten darin enthalten. Und das ist sicher nur in Teilen wirklich ergiebig. Ich glaube, sie sind vielleicht genau wie dieses aphoristisch orientierte andere Buch, vielleicht so etwas, das, also ich will es jetzt nicht sagen, das nimmt man sich vielleicht aufs Klo und legt es dahin und dann kann man immer wieder mal einen Abschnitt lesen oder so. Aber ich glaube, zu so Lektüre am Stück sind sie wirklich nicht geeignet. Da gibt es sicher bessere Zugänge zu ihm. Zum Beispiel einfach nochmal die Filme suchen. Und du fragtest ja gerade schon nach dieser Beziehung zwischen Privatem und Politischem oder gesellschaftlichen bei ihm. Und ich glaube, dass bei ihm in den Filmen ja definitiv immer, dass keine Einwegstraße ist, keine Einbahnstraße. Man kann immer vom einen zum anderen gelangen. Aber hier ist es dann doch oft sehr persönlich. Ich finde es gegen Ende natürlich, in dem Moment, in dem er mit dem Tod konfrontiert wird und die Perspektive nochmal überdenkt, ist es in irgendeiner Weise auch
leicht politisch, ne? Das ist interessant. Eigentlich fehlt dieses politische, gesellschaftliche fast komplett in dem Buch bis am Ende, wo er dann tatsächlich so ein ja, so eine Fortschrittskritik auch äußert und dann,
das fand ich ganz interessant, ja. Das ist in den Tagebüchern, schwingt es natürlich einfach im direkten Kontakt mit diesen Komitees immer mit. Es gibt einen sehr interessanten Eintrag, wo er schreibt irgendwie, Mao ist gestorben, es ist eigentlich egal, aber gut zu wissen. Also ich meine, seine Haltung zum Stalinismus, zum Maoismus, die ist dort vielleicht nochmal klarer herauszulesen, wenn einen das interessiert. Spoiler, er ist kein Fan.
Okay, noch irgendwelche Literatur oder irgendwas zufällig? Oder irgendwelche Dokus über ihn oder sowas?
Ich überlege gerade, aber also es gibt als auf diesen DVDs sind ja noch so ein paar Dokus mit drauf, aber das sind jetzt nicht filmisch interessante Sachen. Man erfährt das ein oder andere. Ich muss aber sagen, dass ich da gar nicht so reingekrochen bin in die Person. Also dass ich habe versiegelte Zeit, aber wirklich so als ein Statement gelesen, einer künstlerischen Position. Lukas hat ja gerade noch die Schrift von Bresson genannt, die man tatsächlich so parallel begreifen kann. Aber ich glaube, dass das auch, also Tarkowski ist kein systematischer Denker. Deswegen auch diese gewisse Widersprüchlichkeit auch in diesem Werk. Also, dass er da genau erzählt, so muss Film sein, drei Seiten später macht er was anderes oder sagt, Kunst kann nur so zu uns sprechen und drei Seiten später schweigt sie aber zu uns gerade oder so. Also, das liegt sehr daran, dass hier nicht, also wir haben hier niemanden, der in irgendeiner Weise systematisch denkt im Sinne von Naturwissenschaft, aber auch nicht im Sinne von Soziologie oder so. Ja, also das ist nicht wie Marx das Kapital oder sowas. Man kann sowas übrigens bei sehr vielen konservativen Schriftstellern auch bemerken. Zum Beispiel hat ja Ernst Jünger ganz viel Tagebuch geschrieben und stellte auch immer Behauptungen auf oder auch in seinen Essays über Autorschaft, wie eben ein Autor zu sein hat. Und das ist auch hoch widersprüchlich, weil es kein in sich schlüssiges System ist. Deswegen ist das eher mit Vorsicht zu genießen. Denkanstöße gibt es dennoch unglaublich viel in dem Buch und die nimmt man irgendwie so mit. Aber ich glaube, so die Tarkowski-Philosophie, da wird es schwierig. Also dann hat man hat eine gewisse Haltung zum Leben, zur Kunst. Die kann man, glaube ich, auch allgemein ausformulieren. Aber wenn es dann detaillierter wird, dann merkt man, das ist eben fragmentarisch.
Ich würde auch sagen, man merkt schnell, dass er eher, ich weiß, das sind jetzt wenig klare Kategorien, sagen wir mal so eine Art Bildungsbürger ist als ein Intellektueller. Also das strukturierte Denken, das Durcharbeiten der großen Philosophen und so, das findet eher am Rand statt. Es ist eher, so liest man dann an den meisten Stellen, die dauerhafte Beschäftigung mit der Kunst von denen, die er auf seiner Stufe sieht. Also ich meine, Kafka, Thomas Mann, Dostojewski, alle russischen Autoren, natürlich Tolstoi, er zitiert wahnsinnig gern Hermann Hesse. Solche Leute klingen überall und die ganze Zeit an, während die großen Philosophen seiner Zeit, die rezipiert werden, viel weniger präsent sind. Also das ist definitiv sein spürbarer Schwerpunkt und ich merke auch, wie er das in die Filme hineinträgt, in der Art, wie die Figuren dort diskutieren.
Ja, lass uns doch mal schauen, was er in seine Filme reingetragen hat. Und wir fangen an 1962 mit Iwans Kindheit. Das ist ja ein fast noch vom Aufbau so ein bisschen, nicht vom Aufbau her, aber von der Thematik konventioneller als vielleicht seine späteren Filme, ein Kriegsfilm. Wir befinden uns an der ukrainischen Front, da entdecken russische Soldaten so einen kleinen Jungen, 12 Jahre ist der alt, bei so einer Aufkläraktion und er war auf einer Aufklaraktion, ist zurück hinter die Linien gekehrt, aber am Anfang wissen die noch gar nicht, wer dieser Junge ist und sie bringen den eben zurück auf ihre Station und sehr eindrücklich befiehlt dieses Kind eigentlich den Soldaten, ihre Vorgesetzten anzurufen, er wäre in einer wichtigen Mission, er hätte einen wichtigen Namen und so weiter und die würden schon wissen, was los ist und so erfahren wir dann immer mehr, dass, was es mit diesem Jungen eigentlich auf sich hat. Tarkowski wendet hier auch viel Traumszenen an, ne? Wir erfahren, dass seine Eltern von der Wehrmacht getötet worden sind und dass der ja eigentlich mit 12 Jahren schon so ein bisschen fast an PTSD leidet und unbedingt halt den Krieg gegen die Deutschen kämpfen möchte und wir, sag ich jetzt nochmal, spoilern in diesem Podcast die Tarkowski-Filme, also falls ihr die noch schauen wollt,
ja, gut,
dann
das hängt hier
müsst
ja sowieso
das
nicht am Plot, das haben wir ja schon beschrieben.
Das ist tatsächlich auch so. Also ich sage das öfter mal, dass ich würde auch sagen, bei diesen Filmen ist nicht so wichtig, was dann genau am Ende passiert, nämlich, dass Ivan dann tot aufgefunden wird oder beziehungsweise, nee, seine Leiche wird nicht aufgefunden, ne, aber es wird, Soldaten finden heraus, dass er getötet wurde und sind dann am Ende in diesem Folterzimmer drin und, ja, ich fand das eigentlich den, vielleicht von denen, die ich noch nicht gesehen hatte, so den bekömmlichsten Tarkowski-Film, weil der so sehr klar mit starken Charakteren und vielen Dialogen einsteigt und dann trotzdem viele seiner Elemente, diese Traumsequenzen, die verdichtete Zeit und sowas, alles trotzdem aufweist, ohne einen völlig zu verlieren. Ich weiß nicht, ob es der beste Einstiegsfilm ist für das Werk von Tarkowski, wahrscheinlich nicht, aber wahrscheinlich einer der bekömmlichsten und auch einer der kürzesten, ne? 95 Minuten ist der nur lang. Was ist euer Verhältnis zu diesem Film?
Als Einstiegsfilm empfiehlt er sich nicht unbedingt, wenn man jetzt wissen will, wie ist Tarkowski, weiß ich nicht, ob das, also man erkennt ganz viel schon da und wir haben hier schon eben den frühen Tarkowski. Aber es schadet auch nicht, wenn man mit diesem Film einsteigt. Also warum nicht sich auch chronologisch durcharbeiten, wenn man jetzt damit anfängt. Mein Verhältnis zu diesem Film ist eines, das eigenartig ist. Denn wir haben hier zum einen einen Film, der ganz klar eine politische Haltung einnimmt, die sagt, also wir kämpfen hier gegen die Faschisten und tun das mit wirklicher Energie, mit Werbe. Wir haben hier auch ein Kind, das fanatisch wirklich alles dafür tun will, dass es eben dort helfen kann bei diesem Kampf und das nicht zur Schule gehen möchte, das auf keinen Fall jetzt aus dem Militärdienst als Späher entlassen werden möchte und auch dann auf sehr interessante Weise ja mit seinen Vorgesetzten, die alle viel, viel älter sind, doppelt so alt und so weiter, spricht. Also als sei er eigentlich der, der mit die Kriegsgeschicke in der Hand hat. Also man könnte, also ganz, ganz eigenartig. Und dann haben wir aber eben diese Sequenzen am Anfang und auch nochmal dazwischen, dass wir eben diesen Jungen eben als einen Jungen sehen mit seiner Mutter. Dass wir traumschöne Erinnerungen von armenischen Landschaften dort erleben können. Und dass das eben kontrastiert wird mit dem Krieg mit eben all dieser verwüsteten Landschaft. Das finde ich ist so ein interessanter Kontrast, dass man sich hier auf ein Kind fixiert, aber nicht, was man sonst sehr gerne tut, wenn man jetzt Kinder im Krieg zeigt, das sind die eigentlichen Opfer des Krieges oder so. Also selbstverständlich ist er am Ende auch ein Opfer, in dem er hingerichtet wird. Aber wir haben hier eher den glühenden Kämpfer für eine Sache. Und dann ist auch das Alter egal, dann ist eigentlich alles egal, wenn es jetzt gilt, dieser einen Sache zu dienen und ein Opfer zu bringen, womit wir dann schon fast beim letzten Film wären. Also es wird doch schon sehr viel angestoßen hier, was für Tarkowski wichtig ist.
Ja, vieles davon würde ich sofort unterschreiben. Mein Eindruck war, wir haben es hier mit einer Art Zombie-Film zu tun. Wir sehen hier einen Menschen, der eigentlich schon tot ist, der stirbt in dem Moment, also jetzt im übertragenen Sinne, als die Nazis sein Dorf und vor allen Dingen eben auch seine Mutter töten und dann am Leben gehalten wird, fast von dieser Situation des Krieges, von der unbändigen Notwendigkeit der Rache. Wir haben ja bei Geistergeschichten oft, dass noch etwas sie an die Vergangenheit, an das Leben bindet. Und so scheint mir dann dieser Ivan wirklich so eine Art abstraktes Prinzip des Krieges zu werden. Und für mich ist es vor allen Dingen ein Film, der zeigt, wie Krieg wirkt. Denn er vernichtet die Grenze zwischen innen und außen. Manchmal ganz konkret. Wir haben einmal ein Haus, da kommt Ivan hin, von dem nur noch die Tür eigentlich steht und irgendwie ein Kamin. Und es sind aber keine Außenwände mehr da. Und der Bewohner versucht, irgendwo ein Bild aufzuhängen, aber findet eigentlich keinen Platz mehr dafür. Und genauso funktioniert ja eigentlich auch Ivan. Es ist noch irgendwie eine Form von Körperlichkeit, von Hülle da. Aber er hat überhaupt keine Distanz mehr zu diesem Krieg. Er ist eigentlich eins mit ihm geworden. Er kann sich nicht mehr lösen. Er will nicht weg, weil er wahrscheinlich auch in gewisser Weise aufhören würde zu existieren, wenn er nicht mehr eben in dieser spezifischen Situation, die ihm als Mensch Form und Bedeutung verleiht, eben gibt. Also wenn er da nicht mehr ist. Und das sehen wir dann ja am Ende auch. Und was schon angesprochen wurde, ja, die meisten ästhetischen Prinzipien bei Tarkovsky sind im Gegensatz zum Diplomfilm, dem Straßenwalzer und der Geige, jetzt auch endlich da, die Verbindung von verschiedenen Zeitebenen, die Präsenz von Träumen und aber auch irgendwo diese Beschäftigung mit dem Apparatus des Kinos. Also wenn wir durch einen Blick nach oben, der dann in einem Brunnen endet und ihn verbindet mit seiner eigenen Vergangenheit oder mit seinen eigenen Träumen, die ihn wiederum als eine Art Stern wahrnehmen, dann haben wir diese Theorie oder diese Gedanken, dass alles miteinander verschmilzt, die ja später dann auch eben präsent sind. Also auch dadurch, dass das sich so stark auf diese Kriegskindheit bezieht, ist das natürlich auch ein irgendwie autobiografischer Film, auch weil es natürlich auf einer Novelle, glaube ich, von Wladimir Bogomolow basiert, aber auch so eine Art Vorläufer für mich vom Spiegel, der diese Szenarien und aber auch diesen Stil weiterführt. Also ich finde ihn tatsächlich eigentlich als Einstieg für Tarkovsky ganz dankbar, weil er vieles macht, was Tarkovsky eben tut, aber noch nicht so ausgeprägt. Also es ist wie eine Sauna, die man noch nicht ganz so heiß gedreht hat, bevor man sich eben direkt verbrüht und dann nie wieder hingeht. Also ich finde ihn als Einstieg sogar sehr gelungen. Und ich finde spannend, dass diese politische Diskussion bei Wolfgang schon anklang, weil ja zum Beispiel ein berühmter Brief von Jean-Paul Sartre genau diesen Film hier verteidigt gegen L'Unità, die italienische kommunistische Zeitung, wenn ich das richtig im Kopf habe, die das hier als so ein bourgeoises, antirevolutionäres Werk verklärt, während er sagt, dass eben in dieser Darstellung dieser individuellen und auch sehr intensiven Kindheitserfahrung dann doch eben ein revolutionärer Geist geht und dass es nicht einfach ein rein bourgeoiser Kunstwille ist. Also ich finde spannend, wie dieser Film die Linke der Zeit damals politisch spaltet.
Dieser Brief von Sartre ist auch in einem Buch, das wollte ich noch einmal angesprochen haben, André Tarkowski, Leben und Werk, Film für Film, Schriften, Stills und Polaroids heißt das. Das ist so ein großer Band auch abgedruckt und ich habe den bestellt und dachte so, aha, viele verschiedene Stimmen zu Tarkowski und das ist einfach ein Tarkowski-Bilderbuch, dieses Buch. Also es sind einfach nur quasi auf, weiß ich nicht, vielleicht 80% der Seiten einfach nur riesige Bilder aus seinen Filmen abgedruckt. Und da habe ich mich auch gefragt, ob man sowas heute noch machen würde eigentlich so. Ich glaube, weil früher hatte man ja nicht alle Filme auch immer griffbereit, ne, um die nochmal zu schauen, was ja heutzutage immer ein bisschen anders ist. Also das kann ich auf jeden Fall nicht
also
so empfehlen.
Also Bildbände von Regisseuren erscheinen immer noch in großer Regelmäßigkeit.
Aber sind da nicht trotzdem dann auch eher so Hintergrund
ja, also
Set und so?
Natürlich hat man da
nur
auch dann
Shots aus den Filmen einfach abgerufen.
Natürlich hat man da auch ein paar Texte, aber ich muss dann zumindest argumentieren, also bei welchem Regisseur bietet sich das dann an, wenn nicht bei Tarkovsky?
Ich finde gerade bei Tarkovsky auf eine Art auch wieder nicht, weil die Bewegung und die Zeit so wichtig ist für die Shots und das Erleben dieser Szenen tatsächlich. Ne? Also es stimmt, man kann oft den Film einfrieren und sagen, das ist ja eins der schönsten Bilder, die ich je gesehen habe. Aber eigentlich gewinnt es natürlich eher dadurch, dass man sie sieht, weil ja immer die Bewegung eigentlich drin ist bei Tarkovsky. Ne? Was ich ja sowieso so fantastisch finde in diesen Szenen. So die Kamera bewegt sich eigentlich fast immer in irgendeine Richtung und die Szenen sind einfach sehr interessant aufgebaut. Du hast angesprochen, dass er auf einer Novelle basiert, dieser Film. Das fand ich auch ganz interessant. In Sculpting in Time sagt Tarkovsky nochmal sowas, was ich so ein bisschen glaube, was für viele Regisseure bestimmt so ein bisschen gilt. Er sagt ungefähr, dass, böse gesagt, dass eher mittelmäßige Bücher sich dazu eignen, verfilmt zu werden und nicht solche Meisterwerke eigentlich, ne? Ja, ja, genau, das wusste ich nicht, aber ich finde, wir merken es ja auch bei Kubrick oder wir merken es bei Scorsese. Es gibt ja diese großen Regisseure, die sehr, sehr viel aber wirklich an Material gearbeitet haben und nicht alle Filme selber geschrieben haben, ne? Und da.
Ja, ja, also Hitchcock hat ja ganz schnell immer die Werke gelesen und hat gesagt, ja, ich habe mir da so, es hat mir irgendwie zugesagt und dann hat das ja meistens dann Drehbuchautor ausgeführt, aber da wurde dann auch gar nicht mehr sich wirklich darauf bezogen groß. Also das ist wirklich ganz toll, dass er immer so eine Vorlage wollte. Bei Vertigo hat er ja wirklich eine geschrieben bekommen, weil die Autoren dachten, naja, wenn sie ihm sowas schreiben, dann wird er es verfilmen. Und das war aber nie Hochliteratur.
Ja, und ich glaube, das eignet sich dann wirklich eben auch gut zur Verfilmung, weil dann eben der Regisseur, die Regisseurin halt ja ihre eigene Interpretation, ihre eigene Umsetzung reingeben kann, ohne dass wir diesen Fall haben von, es wird ja oft gesagt, dieses Buch ist unverfilmbar, das kann man gar nicht verfilmen. Und das ist natürlich schon so eine seltsame Aufgabe, wenn man dann damit rangeht und wenn man dann gerade sich selbst ja eben als Künstler sieht und nicht nur als Reproduzent von etwas, das schon da ist, nur damit es dann jetzt auch im Kino konsumiert werden kann, ist das, glaube ich, tatsächlich ein sinnvoller Ansatz, ja.
Ich meine, es gibt ja auch genug Regisseure, die sogar sagen, ich lese die Bücher aus Prinzip gar nicht. Also zum Beispiel Alejandro Jodorowskis Dune-Verfilmung hätte er ja gemacht, ohne wirklich irgendwie einen Bezug zum Buch zu haben. Und zum Beispiel die Coen-Brüder haben
das
ja auch...
Das merkt man aber.
Ja gut, nun. Und auch zum Beispiel die Coen-Brüder haben ja über ihre... Adaption der Iliad, ihre sehr freie mit Oh Brother, Where Art Thou, gesagt, sie hätten das Ganze nie gelesen, sondern einfach so die bekannten Motive, die man so durch Osmose eben aus dem Diskurs herauszieht, umgesetzt. Und ich meine, auch das kann ja sicher in manchen Fällen ergiebig sein, das hat dann natürlich nur noch wenig mit dem Buch zu tun. Aber ich glaube, auch das hier ist ja als Adaption sicher nur noch sehr vage daran orientiert. Es bleibt so ein bisschen das Szenario, aber es geht ja ihm als Künstler auch um was ganz anderes. Ich glaube, ein viel größerer Einfluss, und das ist sicherlich der einzige Film von Tarkowski, bei dem man die Einflüsse derart offensichtlich merkt, sind ja die zu dieser Zeit entstandenen Filme von Michael Kalatosow, also Gewinner der Goldenen Palme von 1958. Ich glaube, vor allen Dingen bekannt für die Kraniche ziehen, gerade in der Kameraarbeit hier sehr unmittelbar und sehr direkt anklingt. Also er hat ja dann seinen Leuten sogar gesagt, hey, ihr sollt genau arbeiten wie Sergei Orosewski, der Kameramann, der dort gearbeitet hat. Und das merkt man in der Art, wie Tiefe inszeniert wird, wie Räume ausgeleuchtet werden, wie Schatten gesetzt werden. Man hat hier definitiv das einzige Mal in Tarkowskis Karriere sehr dominante und sehr spürbare Einflüsse. Die lässt er dann gerade auch mit Rubeljow und Solaris danach hinter sich.
Ich habe Schätze auf Letterboxd geschrieben, dass Robert Eggers töten würde für diese Bilder, die Tarkowski hier aufbaut. Und ich finde es ganz interessant, wenn man sich jetzt so die Tarkowski-Filme nochmal anschaut, wie viel man doch wiedererkennt. Ich will nicht sagen, dass das andere von ihm das direkt klauen, aber man hat wirklich oft bei einer Szene das Gefühl, das ist eine Oscar-prämierte Szene, auch von vor 5 Jahren, die aber Tarkowski schon besser macht. Also ich finde, diese ganze Idee, wie hier über das Wasser durch den Wald gefilmt wird, ne, das haben wir ja zum Beispiel bei The Revenant stark gehabt, auch diese ungebrochenen Shots, die der Film ja auch hatte. Oder wie jetzt bei 1917 Roger Deakins beziehungsweise Sam Mendes die Leute durch diese Ruinen schickt und immer diese Flares darüber geschickt werden, die das Bild dann so kurz illuminieren und dann am Ende wieder runterfallen. Das haben wir ja hier auch bei diesem Marsch durch das Sumpfgebiet, ne? Also ganz viele Dinge, finde ich, sind hier in diesem frühen Film schon so brillant gelöst, dass es wirklich erstaunlich ist, sich das anzugucken. Denn der Film ist natürlich, zur anderen Hälfte spielt er ja eigentlich nur in Innenräumen. Das ist auch ein interessantes Bild des Krieges, finde ich. Also wir sehen nur so eigentlich sehr düstere Missionen und gar keine großen Schlachtszenen oder sowas, ne? Also so noch reduzierter als zum Beispiel auch als Kubrick bei Path of Glory oder so gemacht hat.
Ja, die Gewalt ist immer schon passiert oder wird noch passieren. Ja. Und ist eigentlich nie wirklich präsent, sondern drückt sich halt aus in der Art, wie diese Menschen miteinander interagieren und wie sie schauen und ja, wie Ivan halt ist.
Ja, und das ist ja auch die Tragik des Krieges, ne? Also wir haben hier Wolfgang, du meinst vorhin, ja, das nicht richtig erzählt, Kinder sind die ersten Opfer des Krieges und so weiter. Und wir merken quasi, wie in diesem Heldentum, was ja auch erstaunlich ist für uns, das zu sehen, ne? Weil wir fiebern ja so ein bisschen auch mit Ivan oder finden das irgendwie besonders heroisch. Aber gleichzeitig ist das natürlich schon die große Tragik, dass ein Kind in diesem Alter schon diese Ideologie quasi so angenommen hat und diese Rachegelüste hat und so weiter. Aber ich finde, also hier sind Szenen auch, diese Szene zwischen dem General und dieser Frau in diesem Birkenwäldchen, bei dem man schon diese Longtakes von Tarkovsky merkt, bei denen, also er schafft das ja so meisterhaft, manchmal glaube ich auch mit vielen technischen Effekten, die wir gar nicht mitbekommen, hier so Longtakes aufzubauen, die wirklich beeindruckend sind, also wie die Kamera denen so folgt und dann auf einmal geht die immer langsamer weiter hoch und ist so in den Wipfeln der Bäume zum Beispiel auf einmal und wir gucken so von oben drauf, ne? Oder die Kamera dreht sich rum und auf einmal steht jemand an einer ganz anderen Stelle und sowas, also man merkt schon, dass er hier schon sehr früh diese Tricks eigentlich drauf hatte, die er später auch noch zeigen wird,
ja. Ja, diese Plansequenzen sind ja immer das in der Erinnerung, was sich so verhärtet hat, besonders zentrale Momente, die eben präsent bleiben. Also er beschreibt ja in der versiegelten Zeit auch, dass er meint, okay, wir erinnern uns ja selbst bei Tagen, die große Ereignisse enthalten, nicht an die exakte chronologische Abfolge von allem, sondern wir erinnern uns an so einen Strudel von Bildern und Gegenständen. Das sind ja auch diese langen Fahrten, manchmal über so quasi Stillleben, die er inszeniert, und dann eben auch an die Begegnungen mit Menschen, an Gesichter, an Gespräche. Und das ist ja dann das in der Regel, was mit Plansequenzen eingefangen wird. Verhärtete oder also eingefrorene Erinnerungen.
Mhm. Ja, das hat mich ein bisschen an Malick erinnert, übrigens an diese Käfer im Gras, als der Hügel gestürmt wird. Nur Malick übertreibt es natürlich damit stark. Aber Tarkovsky sagt ja selber genau dieses, ne, dass man irgendwie, also, und dass er ja auch selber oft Szenen so aufgebaut hat, wie tatsächliche Erinnerungen von ihm selber sind, ne, weil er das geführt, nur dann hat das irgendwie diese besondere Qualität, die wir sonst nicht haben. Und auch, also ich finde, hier sind unfassbare
Szenen. Und das muss
also
man ja sagen.
Wie dieser Pferdewagen, wie dieser Pferdewagen da über den Strand fährt, dieser Apfelwagen über den Strand fährt, die Äpfel runterfallen und die Pferde von den Seiten kommen, fand ich wirklich unglaublich beeindruckend, ja.
Es sind nicht das, was man so geläufig unter Rückblenden versteht. Ja, so eine kleine Erinnerungsstütze. Wir schauen nochmal, ach, da war damals irgendetwas und das zeigt man jetzt dem Zuschauer nochmal. Sondern diese Erinnerungen sind wirklich gesättigt davon, dass das jemand erlebt hat und sich erinnert. Das ist sehr interessant. Ich glaube, das hängt auch sehr viel mit Handwerk zusammen, eben wie das Ganze aufgebaut ist. Oftmals hat man gerade bei Serien oder so ja den Eindruck, bei Rückblenden wird sich nicht allzu viel Mühe gegeben, legen wir irgendwie so einen Graufilter drauf und los geht's. Ja, und hier aber haben diese Erinnerungen eine eigene Lebendigkeit, die anders ist als das, was man gegenwärtig sieht, aber diese Lebendigkeit ist auf jeden Fall da und die hat eine extreme Dichte. Und das lässt sich natürlich auch nur herstellen, wenn man eben zum Beispiel so etwas macht und sagt, also nur, ich kann mich nur erinnern an das, auch in einem Film, an das ich mich erinnern kann, an Erfahrungen. Und wenn man eben dann so eine gesättigte Erinnerung hat, dann wirkt das auch sehr anders auf den Zuschauer. Es ist also nicht, ach, jetzt springen wir nochmal zurück, aber eigentlich sind wir dann bald wieder in der Gegenwart, sondern man könnte auch in der Erinnerung bleiben.
Und es ist wie so eine nicht formulierte Erinnerung vielleicht auch, ne? Also wenn man jetzt jemand sagt, wie bist du aufgewachsen oder so, dann wird man wahrscheinlich irgendwelche oberflächlichen Sachen erzählen. Da und da stand das Haus, wir hatten einen Garten und so weiter. Aber tief in einem drin sind gar nicht diese abstrakten Begriffe von den Sachen, sondern vielleicht tatsächlich, wie es klang, als die Schaukel im Wind sich bewegt hat oder sowas. Und hier sind so Sachen, also da war ich auch an diesen Shot in einem Apocalypse Now erinnert, wo einfach dieser brennende Helikopter einfach nur im Baum hängt, wo man so sagt, warum ist der Shot überhaupt im Film? Ja, weil der irgendwie da drin sein musste und weil man das Geld hat. Und hier ist ja auch dieser Shot, wo sie übers Wasser kommen und dann steckt dieses Flugzeug im Sand. Und das soll ja nichts Direktes erzählen oder so. Aber das ist, also ja, da bleibt einem wirklich der Mund offen stehen bei manchen Bildern.
Ich glaube, in den späteren Filmen wird noch einmal deutlicher, dass ist ja auch eine Beziehung zwischen so einer Art kollektivem Gedächtnis und diesen spezifisch persönlichen Erinnerungen sind. Also gerade zum Beispiel bei der Spiegel, wo das dann auch mit Archivmaterial angefüttert wird und dann darin übergeht, merkt man, dass die persönliche Erinnerung und die Erinnerung der Menschheit zum Beispiel ja auch immer in einer Art Beziehung stehen. Gerade wenn dann zum Beispiel ein Opfer über Nietzsches ewige Wiederkehr gesprochen wird, ist ja auch irgendwann das Konzept in dieser filmischen Welt, dass da irgendeine Form von Verbindung steht, dass bestimmte Prozesse auch ähnlich durchlaufen werden. Also in gewisser Weise sind diese persönlichen Erfahrungen dann auch eben automatisch immer eine Metapher für diese Erfahrung an sich. Also Ivan, das haben wir ja gerade schon angesprochen, wird in gewisser Weise der Leidende im Krieg, das Opfer des Krieges. Man kann ihn nicht darauf reduzieren, er ist sehr viel mehr noch immer ein Ich. Das ist ja sicher auch zum Beispiel diese erste Szene bei der Spiegel zeigt das nochmal sehr gut, dass ich kann sprechen, ich kann sprechen, ich ist immer als Künstlerpräsenz und so vorhanden, aber es ist immer mehr da als nur die persönliche individuelle Erinnerung oder Erfahrung.
Auch um Historie, aber auch genau ein Individuum, das sich da durchbewegt, geht's in André, ist es Rubljow? Spricht man das so aus? So heißt der Film auf
ja.
Deutsch.
Rubljow, also zumindest Rubljow. Spuckte mir das, wenn ich die kyrillisch Zeichen in einen russischen Text-to-Speech Converter packte, sagt er einfach Rubljow.
Rubljow, genau. Und dieser Film basiert ja so eher lose auf der Geschichte des russischen Ikonenmalers, eben mit dem gleichen Namen. Der hat von 1360 bis 1430 gelebt. Ja, und das ist ein, na, wenn man sagen will, ein historisches Biopic, könnte man es eigentlich nicht schlechter treffen. Aber wir sehen hier das russische Mittelalter, eben wird wieder aufgebaut vor unseren Augen. Der Film ist bis auf die letzte Szene, also ist wie Ivans Kindheit eigentlich in Schwarz-Weiß gehalten, bis dann auf die letzte Szene, in der wir dann die Ikonenmalerei von Rubljow dann tatsächlich nochmal sehen. Und in diesem Film, der episodenhaft erzählt ist, sehen wir eben, wie dieser Maler mit der Zeit konfrontiert wird und vor allem auch mit der Brutalität. Also es gibt die Einfälle der Tataren, es gibt so Heiden-Orgien, denen er beiwohnt. Er gerät ein bisschen in Konflikt mit seinen Auftraggebern. Er verliert irgendwann seinen Willen zur Kunst. Und am Ende sehen wir nochmal den Hauptdarsteller aus Ivans Kindheit, der ja der einzige Nachfahre quasi von einem großen Glockenbauer, Glockengießer ist und eben versucht, eine große Glocke zu konzipieren. Und als das dann tatsächlich dann am Ende klappt, findet auch Rubljow wieder so ein bisschen zu seiner Kunst. Also diese Idee des Glaubens an das Gute im Menschen, an das Gute in der Kunst und sowas, ist etwas, das eigentlich der Maler verliert und am Ende wieder gewinnt. Es gilt so ein bisschen bei manchen als der beste Tarkovsky-Film, als das größte Werk. Und ich fand den, es gibt verschiedene Versionen, ne? So, es gibt 3 Stunden, 3,5 Stunden. Der ist nur einmal tatsächlich im Erscheinungsjahr in Moskau gelaufen und dann musste Tarkovsky den mehrfach umschneiden und hat aber auch in Cannes einen Preis gewonnen, so wie fast alle Tarkovsky-Filme. Das finde ich auch ganz interessant, dass er zwar so ein auf eine Art für seine Zeit in der Sowjetunion ein verkanntes Genie ist, aber gleichzeitig international im Westen sehr erfolgreich eigentlich ist, zumindest bei den KritikerInnen, ne? Finde ich noch ganz interessant so daran. Aber es ist ein Film, also finde ich, der es einem am Anfang nicht leicht macht, in der Frage, was da überhaupt erzählt werden soll, gerade auch mit der Thematik, gerade auch wenn man jetzt nicht so drin ist in russischer Geschichte oder vielleicht auch von diesem Ikonenmaler noch nie gehört hat, dann dauert das echt, bis man versteht, worauf Tarkovsky hier hinaus will. Also ich hatte große Probleme. Ich bin nach Ivans Kindheit da fröhlich reingegangen und danach hatte ich sehr viele Fragezeichen.
So ging es mir beim ersten Mal sehen auch. Noch eine kleine Anmerkung zu Cannes. Man kann verstehen, warum es in Cannes für Unmut sorgte, dass Lars von Trier, ich glaube es war Antichrist, Tarkovsky gewidmet hat, was am Ende eingeblendet wurde. Es gab enorme Buhrufe, da selbstverständlich der heilige Tarkovsky da nicht mit so einem Werk in Verbindung gebracht werden sollte, glaubte man in Cannes. Ich glaube, man kann das aber machen. Und ich glaube, da gibt es auch viele Parallelen. Also könnte man auch einen Podcast drüber machen, Verbindung Tarkovsky, Lars von Trier. Und ja, mir ging es auch so damals, als ich den zum ersten Mal gesehen habe. Ich weiß also nicht mehr genau, wann das war. Ich weiß auf jeden Fall, dass das nicht der Film war, bei dem ich gleich so ergriffen war, weder im religiösen Sinne noch sonst irgendwie. Und ich kann diesen Film inzwischen mehr abgewinnen. Ich sehe auch die unglaubliche Meisterschaft da, was mich wirklich fasziniert ist eigentlich das Paradoxe, dass eine Ikone, wenn man so will, ja eine, also die Ikone lebt ja von Flächigkeit. Ja, also dass wir haben nicht eine Raumtiefe und dass man dann über jemanden etwas machen will, der eben Ikonen malt im Film, also im Film hat man aber eben den Raum, man hat eben die Tiefe, man hat die nicht nur die versiegelte Zeit, sondern man hat eben auch die Skulptur, all das, was Ikone nicht ist. Und bei der Ikone geht es aber auch so, also beim Ikonenmaler, um einen frommen Dienst, den er verrichten muss, damit er ins Himmelreich am besten kommt. Und auch beim Betrachter geht es eben darum, dass er quasi dieser Einfalt, die aus den Ikonen spricht, sich dann selbst öffnet, selbst einfältig wird und dass man das aber bei diesem Film auch vom Zuschauer verlangen kann, dass er das tut. Und die Frage ist, ob das aber dann wirklich so ganz aufgeht oder ob man nicht dann doch eine andere Haltung als zu einer Ikone einnehmen muss, um diesen Film zu dechiffrieren, zum Beispiel was die autobiografischen Bezüge anbelangt, was eben auch das anbelangt, dass er jetzt hier eine Geschichte erzählt aus dem 14., 15. Jahrhundert, die eine vollkommen andere Subjektauffassung eigentlich bedeuten müsste, als das, was hier im Film gezeigt wird. Wir haben hier eigentlich einen Künstler, der ziemlich modern ist, also der näher an Tarkowski ist als an dem historischen Vorbild.
Man fragt sich auch ein bisschen, ich meine, Tarkowski, wie gesagt, arbeitet auch viel mit schon Buchvorlagen und so weiter. Das sind ja immer auch irgendwelche russischen Autoren, ne? Und dadurch, dass er ja so auch von dem Sowjetapparat beobachtet wurde, wirkt es so ein bisschen so, als würde er über die Größe vielleicht dieser Namen, auch Stanislav Lem und sowas, dann rum im Umkehrschluss immer auch so ein bisschen, zumindest in diesem Film, halt so seine Kritik an diesem Apparat auch äußern können. Und vielleicht fällt es anfangs gar nicht so stark auf, denn es ist ja die große Geschichte des Andrei Rublev, die eigentlich erzählt wird, der großen russischen, auch eigenen Ikone,
ja. Ja, ich muss sagen, Wolfgangs autobiografischer Zugang bietet sich hier ja schon durchaus an. Also warum der eine Andrei den anderen auswählt, um sich in Teilen sicher auch darauf zu projizieren, das versteht man ja doch auch sehr schnell. Da ist dieser Individualkünstler, wie schon gesagt, mit einer bestimmten Subjektvorstellung, mit einer Vorstellung eines konkreten Schöpfers, eines Werks, in einer Zeit, in der das eigentlich unmöglich ist und unmöglich sein sollte. Und ich glaube, in Teilen, also so wollte ich das, glaube ich, in meiner Einführung auch anklingen lassen, ist das ja durchaus eine Erfahrung, die Tarkowski ähnlich gemacht hat. Und auch diese Beziehung zwischen dem Künstler und seiner Umwelt, der Historie, wird hier ja in weiten Teilen geschildert. Man hat das Gefühl, aus diese flachen Ikonen entstehen eben aus einer sehr tiefen, dreidimensionalen Welt und enthalten immer noch diese Tiefe in sich. Sie drücken sie halt eben anders aus in Farben. Es sind diese Ikonen nun am Ende das einzig Farbige in dieser Welt, das Einzige, was irgendeine Form von Hoffnung gegenüber diesem unendlichen Leiden gibt. Wir sehen Rublev am Anfang lange im Kampf mit sich selbst, er will bestimmte Untergangsszenarien eben nicht zeichnen, nicht darstellen, sondern tatsächlich Hoffnung geben. Hoffnung, dieses Motiv, das immer wieder anklängt. Also für mich sind diese Wunder, die am Ende dieser Filme passieren, ja auch so ein sehr zentraler Kern von dem, was er eben schildert. Also wenn dann zum Beispiel in Iwans Kindheit die Kinder auf einmal übers Wasser laufen können oder in Stalker auf einmal Gläser verrücken können mit der Kraft ihrer Gedanken. Und genauso sind diese Ikonen hier quasi ein Wunder, dass aus den Erfahrungen, die in der Welt mit all ihrem Schmerz, mit ihrem Leid, mit der Gewalt der Tataren, mit dem Verrat unter Fürsten entstanden ist und die dann aber etwas Neues ermöglichen. Und ich glaube, das ist auch die Hoffnung, mit der Kunst die Welt auf einen neuen Pfad zu lenken. Also aus diesen materialistischen Umständen eine neue metaphysische Möglichkeit, einen neuen Ereignishorizont irgendwie erschaffen zu können. Und das ist, glaube ich, für mich, was sich in diesem Film ausdrückt und was ihn sicher auch so kraftvoll macht. Also gerade diese ganze Sequenz mit der Glocke ist ja nun wirklich, also wahnsinnig eindrucksvoll. Oder auch viele von diesen Momenten in Kirchen, wo diese weißen Kirchenwände mit Blut oder mit Schlamm oder ähnlichem bedruckt werden und da dieser sehr eindrückliche Satz gesagt wird, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es schneit in einer Kirche. Das ist zum einen natürlich etwas, das wir dann später in Nostalgia als Endmotiv präsentiert bekommen, diese Art von Katastrophe. Aber dieser Gedanke, dass nichts Eigenes, Heiliges mehr existiert, sondern dass unweigerlich die Verbindung zur Natur, zu allem anderen aufgebaut wird und gar kein Bruch mehr zwischen denen ist, also gar keine Transzendenz mehr möglich ist, das finde ich ist auch ein eindrucksvolles Horror- und Angstszenario, das bei Tarkowski eben immer wieder anklingt, dass alle Türen zum Himmel, alle Verbindungen sich schließen, dadurch, dass die Verbindung zum Irdischen zu weit offen steht.
Muss man religiös sein, um diesen Film zu mögen? Ich glaube, nein.
Nein.
Also ich glaube, man muss das nicht, also wir sind, glaube ich, auch von dieser religiösen Haltung, die ja eben von der orthodoxen Kirche kommt, sowieso ziemlich weit entfernt. Wenn wir jetzt Katholiken oder Protestanten sind, dann als Katholik ist man da auch viel näher dran als als Protestant, selbstverständlich. Aber es geht hier schon um diese Frage, ob überhaupt in der Welt so etwas möglich sein kann, beziehungsweise das alles, also du hast es angesprochen mit dem Materialismus, alles, was ist, also es gibt ein Buch von Dorothee Sölle, einer protestantischen Theologin, das heißt, es muss doch mehr als alles geben. Und das ist eben auch so eine Frage, die sich Tarkowski hier in dem Film stellt und die beantwortet er in meinen Augen dann mit künstlerischen Mitteln. Und er sagt jetzt nicht einen, dann glaubt jetzt einfach, sondern er versucht das dann künstlerisch herzustellen. Und du hast es angesprochen, bei dieser Glockenszene würde ich sagen, es gelingt ihm.
Ich finde, das ist auch spannend, dass wir einen Ikonenmaler haben, ja, mit diesen unfassbar eben farbenfrohen Werken, die er erschaffen hat, und dass sich dann Tarkowski entscheidet, eben zu sagen, wir machen das nicht so, dass der Film auch so aussieht, wie die Ikonen, ja, die Rubioff gemalt hat. Etwas, was wir heute oft machen würden, wo man gerade sagen würde, ach, das war ja super hier, Loving Vincent zum Beispiel, dieser Film, ne, wo man sagt, wir machen jetzt nochmal das Leben von Van Gogh und es sieht aus, ist es so, ist es ein Krimi und es sieht auch aus wie, wie die Gemälde von Van Gogh quasi so ein bisschen, ne? Und oder was wir vielleicht auch bei Kubrick haben, bei Barry Lyndon, dass es so was sehr so Gemäldehaftes hat, wie das gemacht. Und dass Tarkowski gerade ihr selber sagt, genau das ist eigentlich nicht sein Ziel gewesen. Und ich finde, dass er einerseits dadurch ein interessantes Bild auf diese künstlerische Tätigkeit zu der Zeit gibt, weil ich weiß nicht, wenn wir so an große Maler denken, wir denken ja dann nicht sofort daran, wenn wir die Bilder sehen, dass sie ein Leben in Elend gelebt haben, aber wie abgekämpft hier Rubloff und seine Kameraden durch diesen Schlamm und diesen Schlick durchwandern, ne? Wie, weiß nicht, harsch diese ganze Welt eigentlich ist und was dann am Ende daraus entsteht, also diese Idee des Opfers, von der Tarkowski spricht, dass man so viel aufgeben muss eigentlich für die Kunst und dass er deswegen KritikerInnen so verachtet, die nicht bereit sind, dann auch bei dem Konsum dessen auch so viel aufzugeben oder auch immerhin das zu versuchen oder immerhin zu verstehen, wie viel aufgegeben wurde. Ich finde, das ist hier drin. Und gleichzeitig ist der Film aber auch in seiner Härte und in seinem Dreck ja fast so schön wie die Ikonenmalereien, die wir sehen. Also ich finde, dass Tarkowski hier, also es wird ja auch viel gesagt und es stimmt ja auch, dass Textur noch so eine Kategorie ist, die man bei ihm anlegen kann, ne? Also es ist ja wirklich erstaunlich, wie sich Menschen über ein Feld bewegen, das eben uneben ist, wie Dinge im Dreck liegen im Morast. Auf einmal brennt eben vor diesem Glockenbauer im Hintergrund da dieses riesige Feuer und man wird fast selber von den Flammen irgendwie aufgesogen. Also ich finde, dass Tarkowski über einen Umweg dann selber eben auch große visuelle Kunst schafft. Und weil ich den gerade angesprochen habe, der Hauptdarsteller aus Ivans Kindheit, Tarkowski schreibt in Sculpting in Time auch, das kennen wir ja auch so ein bisschen von Kubrick, aber von ihm wusste ich das gar nicht so, dass er immer richtig schroff mit dem umgegangen ist am Set, weil er und immer seinen Kollegen quasi, also seinen Bediensteten gesagt hat, sie sollen dem Schauspieler erzählen, dass Tarkowski unzufrieden ist mit seiner Leistung, damit er diese Unzufriedenheit an dieser Glockenkonzeption halt selber so stark spürt und er das aus ihm rausbekommt. Das fand ich auch interessant. So viele Anekdoten sind da ja nicht drin zu tatsächlichen Drehprozessen und dem Umgang mit anderen Menschen.
Zwei Dinge. Zum einen finde ich, dieser Glockenbauer, dieser Glockengießer ist ja durchaus auch irgendwie wieder eine Spiegelung, wenn wir jetzt wieder autobiografisch lesen wollen, von Tarkowski, der immer mehr Geld fordert, der auch sehr schroff mehr Geld fordert von den Leuten um sich herum, der sagt, ja gut, wenn es mehr Zeit braucht, dann dauert es halt länger. Es geht darum, dass hier was für die Ewigkeit existiert. Und zum anderen würde ich vielleicht hier was über Tarkowskis Epigonen kurz noch anbringen. Ich finde, dieser Film ist sicher die Blaupause dafür an vielen Stellen, wie man Tarkovsky falsch imitiert. Also ich habe mal geguckt bei der Sight & Sound Top 250, wer für diesen Film gestimmt hat von den Filmemachern. Und dann sind das so Leute, okay, wie Roy Andersen, Nuri Bilge Ceylan, Christoph Hochhäusler, Carlos Regadas, Ulrich Seidel, aber zum Beispiel auch Landsmänner wie Andrei Zangiezev. Wir erinnern es, der hat zuletzt sowas wie Loveless gemacht. Und wenn man zum Beispiel russischer Filmemacher ist wie und Tarkovsky bewundert, wie Alexei German, wie Sukhorov, wie Zangiezev, dann bezieht man sich oft auf dieses Leiden, das hier zuvor geschildert wird, auf diese Welt voller Schlamm und Zweifel und Angst und Schmerz und erhebt das dann zum Kern der eigenen Kunst und damit in der Theorie auch eben zu der Kunst von Tarkovsky. Und das halte ich für einen ganz schlimmen Fehlschluss. Also in Tarkovsky einen Miserabilisten zu sehen, das ist, glaube ich, das, was man auf keinen Fall tun sollte. Nur weil er Leid und Folter und Krieg hier schildert, heißt es nicht darum, dass es ihm geht zu sagen, das Leben ist grundsätzlich falsch und schlecht und böse. Er sieht das sogar ja in Teilen fast als Voraussetzung, als Pfad zu ebener Form von Transzendenz und Metaphysik eben an.
Ja, das vielleicht nur in der Widersetzung gegen diese Widerstände, das dann halt entstehen kann, ne? Oder beziehungsweise, ja. Das ist doch bei Kant so. Ich weiß gar nicht, in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, glaube ich, dass er sagt, man kann eigentlich die gute Tat nur daran erkennen, dass man sie eben nicht, dass jemand sie nicht wollte. Also gerade wenn man die gute Tat nicht verbringen wollte und sie dann trotzdem vollbringt, dann kann man daran halt erkennen, dass der gute Wille dahinter gestanden haben musste. Und vielleicht ist es bei Tarkovsky auch so ein bisschen so, dass halt gerade gegen die Widerstände dann erst so dieser Wille zur Kunst und zum Göttlichen und zum Ewigen erst dann klarer ans Licht tritt, vielleicht wie bei Andrei Rublev.
Und es ist nicht einfach so zu sagen, das Leben ist ein Jammertal und gut, wenn es rum ist, sondern, und das hast du ja auch gerade beschrieben, Christian, eben diese Schönheit auch des Schlamms, des Drecks, zeigt eben auch, dass Tarkovsky dem einen Wert beimisst, dass er nicht sagt, ja, wenn wir das mal los wären, dann wird es besser oder so, ganz im Gegenteil, er wird ja dann im Folgefilm auch sagen, naja, Fortschritt ist fraglich, glaube ich auch, und sicherlich haben da viele Epigonen Tarkovsky missverstanden. Oder manchmal kann man ja auch aus einem produktiven Missverständnis ein eigenes gutes Werk schaffen. Aber ich würde auch sagen, dass Tarkovsky doch hier sehr viel Wahrhaftigkeit genau in dieser Lebensweise auch erkennt. Dass das also nicht nur etwas ist, wo man mal so gerade durch muss und dann wird es aber schön, sondern es ist auch eben Teil. Also es gehört wirklich auch zum Dasein mit dazu.
Ja, wie in diesem Moment, als dann eben der Schlamm über diese weiße Kirchenwand geschmiert wird und daraus auch eine Form von, das ist auch schon eine Form von Wandmalerei in diesem Moment.
Wie seht ihr denn diese Szene? Das würde mich interessieren, weil ich auch dieses Bild dieser blutenden Augen so eindrücklich fand, als ich den Film gesehen habe, als diese Maler sich dann entscheiden, von dieser einen Kapelle eben in die nächste zu ziehen und dann kommen die Reiter an und stechen denen die Augen aus, dass sie nicht mehr weiter malen können.
Ja gut, das ist ja zuerst nun mal historischer Fakt. Es ist ja öfter passiert, dass besonders grandiose Werke belohnt wurden damit, dass man irgendwie die Hände abgehackt bekam oder so von irgendwelchen tyrannischen Fürsten, die sagten, na gut, das darf nun nicht wieder reproduziert werden. Darüber hinaus ist es sicher natürlich auch wieder in irgendeiner Form metaphorisch zu lesen. Dafür, ich finde, wir haben ja immer wieder auch so Gegenfiguren zu Rublev, also zu allem dieser Kirill heißt er so, einer von diesen drei Begleitern, der an diesem Versuch, Künstler zu werden, scheitert, weil er eben zu sehr ja an der Welt orientiert ist, zu sehr an sich selbst bedacht ist, weil er die falschen Entscheidungen trifft. Und ich glaube, das ist auch eine Welt voll Künstlern, die dasselbe versuchen wie Tarkovsky, aber im wahrsten Sinne des Wortes geblendet sind, nicht wirklich die Dinge, die Wirklichkeit, die zu schaffen ist, sehen. Also wenn ich hier jetzt wieder auf die Tagebücher verweise, er spricht viel über alle um ihn herum, um die Leute in seiner Zeit, über Fellini und Antonioni, aber in den meisten Fällen, um zu betonen, wie fehlgeleitet sie sind, warum Antonioni hier bei der Roten Wüste zu viel Farbe benutzt oder warum der neue Fellini-Film ja komplett lächerlich ist.
Es gibt noch einen Shot, den ich interessant fand, aber ich weiß leider gar nicht mehr, vielleicht wisst ihr an welcher Stelle genau, ich hab's nur gescreenshottet, das im Film war, da wird so eine Barke, ich weiß nicht, ob eine Leiche drauf liegt, so ins Wasser geschoben und da drinnen stehen so nackte Männer mit Fackeln, ne? Und der Mensch, der die Barke geschoben hat, steht so vor der Kamera und blickt darauf hinaus und das ist eigentlich fast eins zu eins der Shot auch aus Apocalypse Now bei Coppola. wenn der Soldat dann am Ende da ankommt, ne? Also der Gegenende, bevor dann der letzte Akt des Films anfängt, so, das ist fast, also da hat man auch so das Gefühl, also ich glaube bei, ohne jetzt sagen, Coppola hat das jetzt bei Tarkovsky geklaut, aber ich glaube, man kann sehr gut, heutzutage auch noch, und der andere Film ist ja auch älter, bei Tarkovsky klaut, ohne dass es sofort alle merken.
Ja.
Danke für den Tipp, falls ich meinen Film drehen sollte.
Das glaube ich ohnehin, dass die Filmgeschichte so verschütt gegangen ist inzwischen, dass man also wieder fröhlich klauen kann.
Ja.
Nur uns fällt es dann auf.
Genau, und dann kommt 1972, ja, vielleicht würde ich sogar sagen, ist es vielleicht der zugänglichste Film, den Andrei Tarkovsky gemacht hat. Vielleicht ist es auch der Einstiegspunkt, den manche wählen werden, weil es im weitesten Sinne ja, weiß nicht, ob Tarkovsky dazu gestimmt hätte, ein Science-Fiction-Film ist. So Science-Fiction und Fantasy stand er ja eher sehr kritisch gegenüber. Aber wir haben das ja oft so im Werk von großen Regisseuren, dass dann doch nochmal so eine, ja, ein bisschen ein Genrefilm, aber mit dem eigenen Touch drin ist. Und die Rede ist natürlich von Solaris, der eigentlich auf dem Roman von Stanislaw Lem basiert. Und es geht hier um einen Psychologen mit dem schönen Namen Chris Kelvin, der auf eine Raumstation fahren soll, um so ein bisschen ja den Zustand der Crew festzustellen. Diese Raumstation schwebt über dem Planet Solaris, der eigentlich nur aus so einem aufbrausenden Meer besteht. Und irgendwie hat das Auswirkungen, denkt man eben zuerst auf die Psyche der Anwesenden, die auf dieser Raumstation sind. Die Menschheit versucht schon sehr lange, diesen Planet zu erforschen, da irgendetwas draus zu gewinnen. Aber es hat nicht so richtig funktioniert. Und Kelvin kommt dann da eben da an. Und am Anfang denken wir, er sieht Visionen von seiner verstorbenen Frau Hari, die Selbstmord begangen hat. Aber dann stellen wir fest, nein, diese Visionen sind scheinbar echt. Das sind Gäste, werden die genannt, die irgendwie aus den Erinnerungsfetzen der Crewmitglieder an diesem Raumschiff mitleben. Und die erste, ja, diesen ersten Gedankenklon schickt er direkt zurück ins All. Und dann muss er feststellen, dass noch ein weiterer kommt. Und ja, dass er quasi vor diesen Visionen oder dieser Person nicht fliehen kann. Und dann ist so ein bisschen die Frage, was machen wir mit denen? Was bedeutet das eigentlich? Und können wir vielleicht den Planet mit, wie heißt es, Enzephalogramm beschießen, um dann tatsächlich zu schaffen, dass das aufhört? Also es ist so eine richtige Kommunikation mit diesem Himmelskörper soll dann stattfinden. Wolfgang, du meintest beim nochmaligen Schauen, guckst du kritischer jetzt auf Solaris?
Ja, du hast, glaube ich, ganz richtig gesagt, es ist ein Genrefilm, es ist Science-Fiction-Genre. Wir hatten ja vorher jetzt auch schon Genrefilme, also ein Kriegsfilm, ein Historienfilm, immer etwas anders als üblich. Und bei diesem
Man hat
Film
auch das
ist
Gefühl, dass
es so,
ab der Spiegel einen Turn nimmt, finde ich, so ein bisschen seine Filmografie. Also für mich ist es auf jeden Fall so, dass ich das Gefühl habe, er ist noch stärker eigentlich in seinem Element, ja.
Ja, dann wird er, also er löst sich auch quasi vom Genre dann sehr weit los. Also man wird immer noch Einsprengsel aus anderen Genres finden, aber es ist dann nicht mehr so klar wie jetzt bei Solaris, den man vielleicht als erstes mal so als einen Gegenfilm betrachten könnte, wenn man sich jetzt irgendwie einen Zugang erarbeiten möchte oder gleich schon mal eine Brille aufsetzen möchte, mit der man diesen Film sich ansehen kann, dann ist das der Gegenfilm zu Kubricks 2001. Tarkovsky war mit diesem 2001 nicht so zufrieden und Solaris ist ein Werk, das versucht jetzt zu sagen, mit dem Fortschritt ist es eigentlich viel, viel schwieriger. Ja, es ist vielleicht ganz grässlich. Wir sind vielleicht sogar dem Untergang geweiht, wenn wir diesen Fortschritt nicht stoppen. Während das bei Kubrick ja unentschiedener doch dann am Ende bleibt, also gerade dieses Aseptische und so, das war etwas, was Tarkovsky nicht gefallen hat, wenngleich da ja auch eine Fortschrittskritik geübt wird oder zumindest mal gefragt wird, wie eigentlich unsere Ethik sein muss, wenn sie solche künstlichen Intelligenzen wie HAL hat. Hier haben wir eben den Fall, Fall, dass die Menschheit sich weit von der Erde lösen kann, aber sie wird auch ihre Träume nicht los, ihre Erinnerungen nicht los, nämlich diese, du hast es ja angesprochen, materialisieren sich dann wirklich, dass dann die verstorbene Frau plötzlich wieder leibhaftig vor einem steht. Und was mich jetzt an diesem Film nicht mehr so ganz umgehauen hat, war genau das. Also diese Überlegung, wie ist das eigentlich, wenn unsere Vorstellungen sich materialisieren und wie gehen wir dann damit um? Ich finde, dass der Film zum Teil etwas, und das ist jetzt wirklich böse ausgedrückt, aber vielleicht gar nicht so sehr gemeint, aber es hat etwas an diesen Stellen B-Movie-haftes, was auch dann ein bisschen disparat wirkt im Vergleich zu dem, wie der Film beginnt und wie er endet. Also da sind wir dann auf der Erde, da haben wir es mit eben wieder einer familiären Konstellation zu tun, die vielleicht schon darauf hinweist, auch was in Opfer oder Nostalgia der Fall ist. Und ich finde, dass der Film natürlich versucht, diese Ästhetik des Science-Fictions zu unterlaufen, indem er jetzt eben nicht solche spektakulären Bilder bringt, wie Kubrick das tut, sondern dass er dort, also alles, was man unter Science-Fiction versteht, so gut wie nicht antrifft. Also wir haben da zwar eine Forschungsstation und dort bewegt man sich aber eigentlich dann bis auf ein bisschen merkwürdiges Mobiliar sehr alltäglich und so. Aber dadurch, dass dann eben solche Fragen verhandelt werden, die dann ja auch technischer Natur sind oder zumindest eben Fragen, wie ist das Außerirdische dort, wie was produziert dieser See, was ist das für eine merkwürdige, bewegliche Projektionsfläche, aus der es was hervorgeht, dann hat das in meinen Augen zum Teil etwas B-Movie-haftes, was ich dann nicht mehr so beeindruckend fand, wie beim ersten und zweiten Mal sehen, muss ich gestehen.
Ne, ich finde verschiedene Ansätze hier interessant. Also ich glaube, diesen Gegenfilm zu Kubrick sehe ich auch. Ich finde allein spannend, wie diese Reise geschildert wird in beiden Filmen. Während bei Kubrick viele Stationen sind, man lernt den Raum, man lernt Raumschiffe kennen, ist man hier vor allen Dingen auf der Autobahn. Man hat 5 Minuten Sequenzen auf Straßen. Und so ist dann eigentlich eine Art der Reise genauso trivial, genauso belanglos wie die andere, wie die durch den Raum, die eigentlich kaum geschildert wird, die in so einer ganz knappen Einstellung eigentlich dargestellt wird. Da hat das Komitee in Moskau auch gleich gesagt, hey, zeig doch bitte die Fahrt durchs Weltall. Denn bei Stanislav Lem ist das Weltall, ist das als letzte Grenze, als Frontier, wie dann irgendwie in den USA oder so, ja auch ein Hoffnungsort, einer, an dem man das Paradies etablieren kann. Aber Tarkovsky sagt uns hier, nein, der Mensch entkommt sich nicht. Er tut eigentlich auf dieser Raumstation exakt dasselbe, was er auf der Erde auch macht. Er nimmt die Probleme dorthin und konfrontiert mit so einer gewaltigen Intelligenz, die ihm das Innerste, die so, also wie bei Žižek klingt es, sagt er, es ist eine It-Maschine, eine Es-Maschine, die uns irgendwie die Sehnsüchte unmittelbar, ja, materieller, in materieller Form darreicht. Selbst da kann er nur eben an alter Liebe, an einer verlorenen Beziehung irgendwie weiterhängen. Und er verhält sich da auch, wie man das mit Klischees vielleicht über Männer irgendwie oder in Freudianischen irgendwie sagen würde, er kann nur entweder zerstören oder halt irgendwie mit ihr schlafen. Das sind so die beiden Interaktionsmöglichkeiten, die ihm da gegeben sind. Und ich finde aber diese Zukunft, dieses Szenario, das hier geschildert wird, dann doch spannend. Mit Science-Fiction-Filmen ist ja eigentlich nie die Zukunft gemeint, sondern immer die Gegenwart. Und ich in meiner Gegenwart hier habe mit dieser Konfrontation mit der großen Intelligenz sofort irgendwie eine Entsprechung gefunden. Denn so auch das Internet und all seine algorithmischen Verknüpfungen geben ja irgendwie in irgendeiner Form das Versprechen, uns das zu liefern, was wir uns sehnlichst wünschen. Also der Netflix-Algorithmus soll uns die Filme zeigen, die wir sehen wollen. Der Amazon-Algorithmus soll uns das zeigen, was wir gerne kaufen würden. Und ich finde ganz interessant, wie uns dieser Film, so diese alte Jenny Holzer-Wahrheit, Protect me from what I want, nochmal vor Augen führt. Dass das, was uns, was wir uns sehnlich wünschen, uns nie wirklich glücklich macht, dass es immer eine Eigendynamik entwickelt und dass das an eine bestimmte Situation und Umstände gebunden ist, die jetzt eben einfach in zum Beispiel in dieser Form dieser Beziehung nicht mehr existieren. Und genauso das, was wir uns wünschen, uns wahrscheinlich nicht unbedingt Glück bringt. Das wird in einer Variante ja nochmal bei Stalker mit der Zone sehr ähnlich geschildert, nur dass es hier eben unvermeidlich ist, dass es hier fast automatisch passiert. Und eine dritte Lesart vielleicht noch schnell dazu, die natürlich immer mitschwingt. Natürlich ist dieses Fenster, auf dem wir auf das Ganze blicken, das uns dann innerliche Wünsche erfüllt, auch wieder diese Kinoapparatusstruktur, die wir vielleicht in der Zone noch mal sehr viel offensichtlicher, auch in der Art, wie sich die Kamera bewegt, geschildert bekommen. Aber gerade so dieser Gedanke, dass hier dieser große gesammelte Datenstrom, gegenüber dem sich der kleinere Datenstrom fast zwangsläufig irgendwie minderwertig und schwächer fühlt, dass das eine moderne Entsprechung hat. Ich finde, das ist dann doch ja sehr aufdringlich, wenn man ihn heute sieht.
Absolut, aber würdest du nicht sagen, dass es beim Stalker dann in sich besser funktioniert, ja, als mit diesen Science-Fiction-Applikationen sind es ja zum Teil. Also man weiß, er will eigentlich, also ich habe eher den Eindruck, er will schon Stalker machen, aber jetzt hatte er sich auf dieses Science-Fiction-Projekt eingelassen.
Solaris ist ja ohnehin ein Kompromiss. Er macht diesen Film ja, weil er das Geld für den Spiegel in diesem Moment noch nicht zugeschossen bekommt. Und wie Christian schon sagt, ich glaube, diese Namen versprechen etwas an das Komitee, an die Kinobetreiber, nämlich dass hier eine bestimmte Art von Unterhaltung geliefert wird und auch vor allen Dingen so einen bestimmten im sozialistischen Realismus immer angelegten Optimismus, an eine Fortschrittsgläubigkeit, ja, die bei Stanislaw Lem noch sehr viel mehr da ist. Stanislaw Lem auf der Criterion Collection ist ein Ausschnitt aus einer polnischen Dokumentation, wo er erzählt, ja, er fände das alles ganz schrecklich, das Weltraum. Und der Weltraum als Begegnungsort wäre ja was Wunderschönes, etwas, das mit so viel Hoffnung aufgeladen ist. Und das würde ja Tarkovsky nur als Horror begreifen und das könnte er gar nicht verstehen. Und ich glaube, das ist, was dann den Tarkovsky-spezifischen Zugang ausmacht. Aber ja, ich glaube, das ist irgendwie ein Kompromissfilm bei diesem angeblich so gänzlich kompromissfreien Künstler.
Ich finde aber, dass der Film was ganz Bemerkenswertes macht, und das hast du vielleicht so ein bisschen im Nebensatz als B-Movie-haft abgetan, Wolfgang, aber ich glaube, darin liegt genau der Sinn des Films, denn ich hatte so ein bisschen das Gefühl, der ist ja visuell viel weniger eindrücklich als die anderen Tarkovsky-Filme. Gerade so die, natürlich haben wir auch diese Kamerafahrten durch die Räume auf diesem Schiff, aber er findet da jetzt nicht sehr viele Mosaike oder sonst was für Gegenstände. Klar, so ein paar gibt es, aber das ist, die Kamera fährt da nicht 30 Minuten suchend über das Raumschiff. Und ich glaube, der Witz ist ein bisschen daran, dass aber die Szenen auf der Erde, also ich muss, das ist vielleicht das eindrücklichste Tarkovsky-Bild, ist einfach nur diese Pflanze unter Wasser, die sich bewegt. Und ich war auch tatsächlich, da muss ich sagen, hier zum ersten Mal nach diesen anderen auf dieser Tarkovsky-Ebene von, das resoniert tatsächlich total stark in mir, auch mit Kindheitserinnerungen. Also dieser ganze Ort auch, bei dem sie da sind, ne? Das wird ja auch aus so mehreren Blickwinkeln gleichzeitig erzählt. Also wir haben Calvin, den Psychologen, der unsere Hauptfigur ist, aber wir haben auch diese Kinder, die sich da kurz treffen, ne? Also die sich nur so kurz anschauen, dieser Junge und dieses Mädchen. Und am Ende sitzt der Junge eben wieder bei dem anderen Ex-Astronauten da hinten im Auto. Und das hat, war sofort daran erinnert, wie ich auch im Osten bei meinen Großeltern im Bungalow, wie man halt einfach mal so irgendwelche Leute besucht hat und dann war man da und die haben über irgendwas geredet und man wusste nicht, worum es geht, aber man hat noch diesen einen Blick in Erinnerung. Und ich finde, dass diese Welt, diese natürliche Welt, die da gezeigt wird, so eindrucksvoll von Tarkovsky gefilmt ist, auch der Regen und alles weitere. Und dann geht er ja auf dieses Raumschiff und das ist gar nicht so besonders toll gezeichnet. Also das ist gar nicht so, dass wir, jetzt sind wir im menschlichen Fortschritt, jetzt sind wir im Weltraum und jetzt kommt das unfassbar visuell Interessante, sondern er kommt ja dahin und sie sagen ihm ja auch tatsächlich später irgendwann, seitdem du hier bist, hast du gar nichts gemacht. Also du hast ja überhaupt nicht versucht rauszufinden, was hier los ist, sondern du warst nur mit Hari beschäftigt und mit dir selbst. Und diese Idee, dass wir nicht davor fliehen können für uns selbst, egal vor uns selbst und vor unserem Innenleben, egal wie weit wir ins Weltall gehen, egal wie weit wir im Internet irgendwie sind oder sowas, sondern dass dieses grundsätzliche Unverständnis vom Fremden auch in uns drin, dass das bleiben wird, das finde ich einmal total eindrucksvoll. Und dann musste ich an diese Idee, dass ich auch noch nicht hundertprozentig natürlich durchdrungen habe, aber vom Simulacrum bei Baudrillard denken, also diese Frage, ich denke es manchmal so ein bisschen bei diesem, wir haben ja so Symbole mittlerweile, bei denen junge Leute nicht mehr wissen, was das ist, ne? Also das Diskettensymbol irgendwie ist ja jetzt das Speichersymbol, obwohl viele junge Leute noch nie eine Diskette gesehen haben. So, also das Symbol steht schon so für sich selbst. Und ich finde diese Idee hier, dass aus der Erinnerung der Menschen die Gäste kommen und rekonstruiert sind, aber nicht, aber trotzdem diese Schwächen in sich drin haben, also dass diese Hari sich auch wieder umbringen will, weil er sie nicht liebt, obwohl es ja jetzt möglich wäre, weil er sagt ja, ich konnte dich irgendwie nicht lieben, aber jetzt, wo du weg bist, liebe ich dich wieder und jetzt bist du ja wieder da, aber das geht dann nicht. Das, finde ich, hat so eine riesige Tragik dessen, wie man vielleicht doch sowas wie so ein Determinismus auch, so, dass man so gefangen ist in den eigenen Gefühlswelten, wie man sich zur Welt verhält, aus dem man irgendwie nicht ausbrechen kann, so am Ende. Und das wird ja noch so verstärkt dadurch, dass er dann am Ende ja zu Hause ist. Aber er ist ja gar nicht zu Hause. War er überhaupt jemals an diesem Ort oder gab es den gar nicht? Und ich finde, dass diese übereinander geschichteten Ebenen bei mir so ein, also so richtig gut funktionieren bei dem Film, neben allen Sci-Fi-Aspekten oder also, so, wie es gibt. Ich finde, das ist wunderschön eigentlich, so diese Beobachtung, die er macht.
Ich finde diese Hari-Figur auch sehr spannend als so dieses Konstrukt, dass, also das ist vielleicht dann fast schon wieder so ein KI-Thema, so die eigene Schöpfung, die eigene Künstlichkeit begreift. Das nimmt sicher vieles, was im Science-Fiction-Kino danach passiert, ein bisschen vorweg. Und auch das, was du schon beschrieben hast, okay, der Mensch entkommt sich nicht selbst, sondern der technische Fortschritt ist eigentlich immer was Narzisstisches, ist das Verlängern der eigenen Existenz, ist der Stock, der den Arm erweitert. Das ist sicher eine Technikkritik, die sehr ähnlich ist zu der von zum Beispiel Kubrick. Auch das finde ich sicher interessant, also dieses narzisstische Selbstverlängern, auch so dieses Entzaubern der Welt, also Wissenschaft als Weltaneignung, genau wie die Kunst. Bei Stalker geht er vielleicht weiter und ordnet die Kunst genauso ein und bleibt dann nur noch bei, ja, der Selbstaufgabe, eben nicht der Selbstverlängerung durch derartige Instrumente wie Wissenschaft oder Kunst. Das ist dann sein Blickwinkel. Aber dieses Ende, muss ich sagen, ist mir zu sehr auf den Effekt geschrieben. Das ist für mich wie so ein Christopher Nolan-Ende, wie der drehende Kreisel oder so. Das ist auch so ein bisschen wie so das Ende von der Episode Twilight Zone. Aber er war eigentlich Teil von diesem gewaltigen Gedächtnis. Er war auf einer dieser Erinnerungsinseln. Und ich muss sagen, das war mir vielleicht ein bisschen bemüht, ein bisschen arg plakativ zugespitzt. Tarkovsky hat diese Enden ja oft, die nicht eine große Wendung darstellen, aber die halt alles andere noch mal so ein bisschen ordnen. Und ich finde, das ist einer der weniger gelungenen Schlusspunkte.
Und nur, um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, ich bin sehr für die Botschaft dieses Films. Also da will ich ihm nur zusprechen und nur zustimmen, dass ich das auch als eine ganz große Ideologie unserer Zeit erkenne, dass man glaubt, man könnte mit Technik menschliche Probleme lösen. Und denken wir nur an SpaceX und all diese Geschichten, dass wir eben auf fremde Planeten hinaus müssen und dann können wir hier unsere irdischen Probleme lösen, indem wir sie hinter uns lassen. Nein, wir nehmen sie selbstverständlich mit. Ich halte das für auch eine sehr wichtige Aussage. Insofern halte ich auch Solaris für einen sehr wichtigen Film. Aber ich glaube, dass er da einen an sich wirklich interessanten Ansatz hat, aber dann vielleicht sich selbst als Künstler, der eigentlich etwas anderes will, ein wenig im Wege steht, beziehungsweise sich vielleicht nicht genug auf dieses Science-Fiction-Genre dann einlässt. Nicht, dass ich jetzt sage, ja, Stanislav Lem hat recht mit seiner Kritik und man müsste jetzt eigentlich mal zeigen, wie schön das da oben eigentlich alles ist. Das ist selbstverständlich nicht das, was ich jetzt von Tarkovsky erwarten würde, aber muss man dann auch nochmal diese familiäre Struktur so ganz eigenartig diese Vaterfigur, der Hund, also das ist dann wirklich schon sehr eigenartig freudianisch, dass man hier auch nicht als Tarkovsky so einfach kommen kann und sagen, nee, das hat alles mit Psychoanalyse und so nichts zu tun.
Ja. Deshalb wurde es ja auch viel so gelesen, also zum Beispiel bei schon angesprochenen Slavoj Žižek, der hier viel halt diese freudianische Perspektive einnimmt. Ich finde es übrigens lustig, wie sich hier dann die Positionen verkehren. Christian meinte vorhin, er hätte so Angst, diese Filme gegen uns angreifen zu müssen, und jetzt verteidigt er ihn die ganze Zeit.
Ja, Interessant. Ich habe aber auch das Gefühl, dass wir natürlich nicht ganz diesem Tarkowski-Diktum hinterherlaufen und sagen, ach so, nö, das kann man ja alles gar nicht interpretieren, das muss alles nur wirken. Ja,
dann hätten wir keinen Podcast.
Ja, gut, wäre dann auch die Frage, wie man das dann nochmal erklärt, was da wirkt und, und warum. Aber es ist, glaube ich, schon so, dass mit den späteren Filmen diese Art der Erschließung vielleicht an Bedeutung tatsächlich ein bisschen gewinnt, weil die Filme immer weniger so als vielleicht erzählten Inhalt tatsächlich haben, aber das ist vielleicht auch umstritten. Der Spiegel kommt dann.
Einen schönen Moment würde ich gerne noch hervorheben, nämlich wie Harry bei der Begegnung mit diesem sehr vertrauten Gemälde, die Winterlandschaft mit Eisläufern und Vogelfaller von Bruegel dem Älteren, sich dann auf einmal in dieses Bild hinein imaginiert und selbst diese fiktive Figur durch die Kraft von Kunst Teil der menschlichen Zivilisation wird. Das ist mir als Einfall einfach, hat sich mir sehr in die Erinnerung eingebrannt. Das fand ich sehr schön gelöst.
Genau. Und dann kommt, ich will hier mal sagen, vielleicht ein Film, der als der beste von Tarkowski gilt, aus gelten ja fast alle, und zwar Der Spiegel von 1975, das quasi der autobiografischste von ihm eigentlich ist. Ne? Also er macht hier so einen Episodenfilm, der Solaris war ja fast komplett in Farbe gehalten, ne? Was ja auch, außer hier diese Autobahnfahrt in Tokio zum Beispiel oder wo das ist. Jetzt wechseln wir da so ein bisschen durch und es sind so Erinnerungen an seine eigene Kindheit, an das Leben mit der Mutter auf dem Land, an aber auch Arbeitserinnerungen der Mutter, dann die alternde Mutter und wir bewegen uns in verschiedenen, Räumen in so einem abgestandenen Haus, wo dann auf einmal der Putz von der Decke tatsächlich regnet, nämlich in Wasserschwellen und es ist so der, vielleicht ein Film, bei dem Tarkowski zum ersten Mal so richtig, finde ich, an dem Punkt ankommt, wo viele andere große Regisseure, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, weiß ich nicht, wo Lynch erst mit Inland Empire dann wirklich tatsächlich war, ist Tarkowski schon relativ früh mit dem Spiegel gewesen. Wie, wenn ihr noch mehr irgendwie wisst oder sowas, ich finde es ein bisschen schwer zusammenzufassen, dann sagt gerne was auch zur Produktion oder sowas.
Es ist ungeheuer schwer, weil es so ein intimer Film ist. Es ist so ein Film, bei dem man erst einmal nicht eine Handlung hat, in dem Sinne, dass man jetzt einen Faden verfolgen kann. Und dann ist es wirklich eine Innenschau, die Tarkowski hier preisgibt für ein Publikum. Und es sind auch Dinge, die sich für einen vielleicht sehr, sehr schwer erschließen. Allein dadurch, dass also diese Mutterfigur, das ist ja überhaupt so ein großes Thema, dann auch die Mütter beim späten Tarkowski, also dass die Mutterfigur irgendwie ganz verehrt wird und dass überhaupt alles, was man so im Leben tut, sich dann doch auch wieder rückspiegeln lässt auf das Verhältnis zur Mutter. Es ist ein Film, den, und das soll jetzt keine Ausrede sein, den man tatsächlich erst einmal sehen muss, um einen Eindruck davon zu gewinnen. Und dann wird man aber auch feststellen, dass das Sprechen über diesen Film sehr, sehr schwer fällt, weil man irgendwie beim Sehen es doch auch glaubt zu verstehen, aber nicht im Sinne von Verständnis jetzt, also habe ich Solaris kann ich verstehen, also ich kann die Konstruktion des Ganzen, auch mit dieser Wunschmaschine, das kann ich verstehen. Hier, glaube ich, ist diese Art des Verständnisses nicht möglich. Vielleicht wäre es besser, man sagt, man kann es begreifen in irgendeiner Weise beim Sehen.
Ja, ich glaube, hier verdichten sich halt viele Entwicklungen, die vorher schon angelegt waren. Wir sehen hier definitiv, wie dieses einzelne Menschengedächtnis mit dem Kollektiven verschmilzt, wie so eine Beziehung zwischen den persönlichen Erlebnissen und der Weltgeschichte sich aufbaut. Also nicht nur, dass zum Beispiel die Mutter, die ja tatsächlich eben Korrektur gelesen hat in Druckereien und so und bei kleinsten Fehlern schon hier in panische Angst gerät, dass das so eine antistalinistische Einfall ist, weil er diese Zeit als wahnsinnig bedrückend erlebt hat, sondern auch, dass wir Spiegelungen im wahrsten Sinne des Wortes von ihm finden. Also zum Beispiel in dieser Ausbildungsepisode im Krieg, in diesem Leningrader, der ja sehr, sehr stark an Ivan zum Beispiel erinnert und der ja auch wie so ein bisschen so eine Ersatzhauptfigur eben ist, die aber ähnliche Erfahrungen durchläuft. Und so sehen wir hier ein einzelner Mensch und dessen Erfahrung sehr fragmentarisch eben uns zugetragen wird und wir dann halt ja so eine Grunderlebnis, so eine Grundstimmung sicher auch von diesem Zeitalter und von seinen persönlichen Erfahrungen eben erleben sollen. Und das ist natürlich, glaube ich, die unmittelbarste Spiegelung zu diesen Gedichten, die sein Vater geschrieben hat, die ja hier sogar auch direkt anklingen. Sein Vater ist abwesend in der Kindheit und eben nur präsent in Form von diesen Texten. Und genauso funktioniert es dann eben auch im Film. Also ich finde, das ist die Frage nach dem Besten, finde ich immer so ein bisschen unerheblich. Ich würde sagen, das ist halt der am stärksten konzentrierte, der Tarkovsky-hafteste Tarkovsky-Film. Also mehr Tarkovsky als dieser Film geht nicht, denn hier sind ja, also diese Selbstbespiegelung, diese Selbstoffenbarung, es wurde ja fast in die Nähe von Bekenntnisliteratur gerückt, das drängt sich hier sehr auf. Ich habe aber trotzdem nicht das Gefühl, dass das dadurch ein eitler oder ein narzisstischer Film ist, sondern eben einer, der von sich selbst immer eben in die Welt hinaus strebt und sagt, so ist das alles, was um uns herum passiert. Diese Wahrheit, die er sucht, die beginnt eben bei sich selbst.
Aber was ist denn die Wahrheit? Also, da, also einmal finde ich interessant, wenn das der Tarkovsky-hafteste der Tarkovsky-Filme ist, es, weil der am wenigsten von allen für dich eine tatsächliche Handlung hat, also tatsächlich auf irgendeinen Punkt hinausläuft. Also würdest du sagen, dass was Tarkovsky am meisten eigen ist, ist diese, sind diese verwobenen quasi Traumsequenzen?
Ich glaube, das ist, wonach er sich zumindest in seinen Texten und so sehnt. Also ich finde, es ist insofern vielleicht auch der reinste Film, weil er sich am meisten von der klassischen erzählerischen Logik löst, die in Stalker, Nostalgia und Opfer vielleicht in irgendeiner Form sogar wieder zurückkehrt. Also ich finde, das ist, für, oder sagen wir so, für einen Weg, für einen Pfad, der in dieser Figur Tarkovsky angelegt ist, ist das der logische Endpunkt. Und danach kommen dann wirklich nur noch so splitterhaftere Einzelbilder, also wie zum Beispiel The Art of Vision oder vergleichbare Experimentalfilme. Aber mit dem, was er sich selbst als Grenzen denkt und vorstellt, ist das der logische Endpunkt.
Ich überlege, ob ich dem zustimme. Und ich bin mir nicht sicher, ob Tarkovsky eigentlich denn Handlung überwinden will, also ob das wirklich so ein Kern seines Erzählens ist, also ob der Spiegel nicht ein bisschen auch rausfällt aus den anderen Filmen. Also klar, bei Nostalgia ist auch das nochmal relativ stark, aber eigentlich ist der Spiegel da schon ein Film, der sehr für sich steht und ich halte ihn eher für ein sehr intimes Werk. Er wollte diesen Film ja lange, lange schon drehen und hat es dann eben endlich geschafft, diesen Film finanzieren zu können, realisieren zu können. Und ich glaube, damit ist dann auch noch mal ein Weg frei geworden, um dann zum Beispiel noch mal ganz stringent auch zu werden. Also Stalker ist ja extrem stringent, wenn man so möchte. Ja. Das ist jetzt auch kein Film in der Form, dass man sagt, das ist ein Handlungsfilm wie ein Tatort. Aber die Geschichte können wir so ganz linear nacherzählen.
Na gut, aber bei Stalker fällt ja sogar dieser Satz, man darf nicht den geraden Weg gehen, man muss die Umwege gehen, man muss andere Pfade finden. Also ein Teil dieses poetologischen Konzepts ist ja sicher in Stalker auch nochmal enthalten. Ich glaube, es ist uns ja gar nicht so ein großes Anliegen, hier eine Essenz auszumachen oder auch Tarkovsky reduzieren zu wollen. Ich beschrieb es ja gerade, ich glaube, es gibt in ihm verschiedene Orientierungen und Tendenzen. Das ist sicher auch das Widersprüchliche, das wir ja vorhin für so seine Beschreibung von einer Ästhetik auch schon ausgemacht haben, dass da oft so das eine getan wird und das andere gesagt. Ich würde sagen, für eine bestimmte Vorstellung von ihm, von seiner Kunst, ist das der logische Endpunkt. Und ich sehe diesen Film am ehesten auch als so eine Kristallisierung, eine Fortführung von etwas, das man zum Beispiel in Ivans Kindheit oder in Andrei Rublev irgendwie gesehen hat. Und ich glaube, durch diese Konzentration entsteht dann dieses Gefühl von Singularität, weil er danach das nicht mehr machen konnte vielleicht auch. Also das will ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube, das ist halt ein Zeitpunkt auch durch den relativen Erfolg von sowas wie Solaris, also für seine Verhältnisse, dass ihm diese Möglichkeit überhaupt offen stand, die nachher nicht mehr genauso sich verwirklichen ließ. Oder er hat halt, wie du das andeutest, diese Strömung, diese Idee halt mit diesem Film dann abgeschlossen und widmet sich dann Neuem. Wir haben ja bei zum Beispiel wie in der ersten Folge bei Terrence Malick ja zum Beispiel gesagt, okay, die Ästhetik wiederholt sich noch und vielleicht war auch dann irgendwie der Sehnsucht dieses dann doch sehr modernistischen Künstlers etwas Neues zu schaffen da und sich eben nicht zu wiederholen.
Ja, das ist so eine Frage, die ich habe, ne? Ist das wirklich so, dass sich die Tarkovsky-Filme alle so stark auch voneinander unterscheiden oder haben wir da doch immer so ähnliche Bewegungen und sind die nicht auch doch ermüdend und ist das überhaupt alles so?
Na, sie unterscheiden sich mehr als nur die Ellen-Filme oder so.
Anzuschauen. Also ich meine, was ich mich auch fragen würde, tatsächlich auch das Erlebnis, das zu schauen, also eine verdichtete Zeit, die Szenen sind immer alle sehr lang. In sehr vielen Filmen haben wir das so, dass Charaktere auch wirklich manchmal eigentlich absurd langsam miteinander reden. Fast so, dass ich dann immer vergesse, worüber die überhaupt gerade reden. Also dass ich dann manchmal mich so in den Szenen verliere, dass ich gar nicht mehr weiß, worum ging es jetzt eigentlich. Mein Abspielprogramm, was ich hier habe, hat auch diese Fähigkeit, die ja bei Netflix irgendwann kommen soll, Filme in schnellerer Geschwindigkeit zu schauen. Und ich habe mal auf Tests so ein paar Tarkovsky-Szenen in schnellerer Geschwindigkeit geschaut mit Untertiteln, also irgendwie so ein Doppelter oder sowas. Und dann merkt man so, dann versteht man eigentlich eher, worüber die eigentlich gerade reden, weil es kommt schneller. Und man sieht übrigens sehr schön seine Kamerabewegungen im Zeitraffer. Also dann versteht man manchmal, wie er das eigentlich gemacht hat. Und das ist ja auch eine große Kunst bei ihm, dass man oft gar nicht merkt, dass man sich an einem Longtake befindet oder wo das gerade eigentlich angefangen hat und wo das aufhört und so weiter. Nur diese grundsätzlichen Ideen von, es ist immer so ein abgefilmtes Wasser von unten nach oben, Charaktere laufen im Hintergrund lang, es geht immer irgendwie um die Mutter, es geht immer um Charaktere, die sich im Spiegel sehen, die sich um sich selbst kreisen, es geht immer so um so ein tristes Schlafzimmer und Fenster, die dann geöffnet werden und so weiter. So, ist das nicht auch irgendwann so ein bisschen durch oder kann man ihm das nicht vorwerfen, weil er nur 7 Filme gemacht hat und die sich doch so stark unterscheiden? Ich finde nämlich schon, dass gerade so Nostalgia und auch The Sacrifice und so und auch eben ein bisschen der Spiegel da so doch auch in manchen Szenen so ähnlich sind, dass ich zum Beispiel, gut, das ist jetzt Solaris, aber ich hatte diese Szene im Schnee mit dem Jungen und dem Mann, der sich auf die Granate wirft, als aus Solaris in Erinnerung. Und als ich dann Solaris nochmal gesehen habe, habe ich gesehen, ach nee, da ist ja nur das Gemälde im Schnee. Also bei manchen von den Filmen habe ich auch so das Gefühl, so ein bisschen ist es austauschbar und das hätte jetzt auch eine Szene in Stalker sein können, sie ist aber in Nostalgia.
Na gut, du hast jetzt nun allerdings auch alle Filme an 3 Tagen gesehen, oder?
Ja, in so einem Park, also die neuen, genau. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was ich sagen muss. Und Wolfgang, du hast es vorhin gemeint, so bei manchen geht es besser. Ich finde, bei Tarkovsky eignet sich das gar nicht. Also ich finde, Tarkovsky braucht man eigentlich am besten 2 Wochen zum Atmen, bis man sich dann den nächsten anschaut. Wenn man sich das so hintereinander reinknallt, dann. Aber dann wird ja trotzdem manchmal klar, dass es vielleicht doch nicht alles so unterschiedlich ist. Das will ich euch nur fragen. So habt ihr nicht auch manchmal das Gefühl, und jetzt ist es wieder die Mutter, und jetzt ist es wieder das, und die Charaktere sind alle solche zweifelnden Luschis, die da rumlaufen, so, keine Ahnung, ja.
Ich finde, du hast da schon einen wichtigen Punkt angesprochen, gerade was die Mutterfiguren anbelangt, die finde ich jetzt nicht besonders interessant. Ich kann das dann mir dann noch in irgendeiner Weise christlich herleiten, also die Marienverehrung spielt ja auch eine gewisse Rolle in den Filmen, aber auch dann wird das für mich nicht unbedingt besser, also das sind keine mehrdimensionalen großen Frauenfiguren, die er da geschaffen hat. Die Männerfiguren sind aber auch oft nicht so hochinteressant, also vielmehr geht es darum, dass so einem Prinzip gedient wird, es geht also nicht darum, jetzt große Figuren zu erschaffen, deswegen fallen uns auch auf die Namen schon gar nicht mehr ein, dieser Einzelfigur, noch wenn wir den Film erst vorgestern gesehen haben. Und diese Redundanzen, die es da sehr stark gibt, ja, ich glaube, das fällt uns bei so etwas wie der Spiegel besonders deutlich ins Auge, weil diese Form des Erinnerungskinos, des zeitlichen Hin- und Herspringens, des Assoziierens, ja immer am Rande von Beliebigkeit steht. Deswegen habe ich auch bei manchen Szenen hier in diesem Film die Frage mir gestellt, muss ich das jetzt gerade nochmal sehen? Müsste es so lang sein? Muss es auf diese oder jene Weise geschehen? Hätte es auch in einem anderen Film vorkommen können? Und ich würde sagen, ja, ein Werk, das dann so angelegt ist, das bietet dann doch sehr viel Angriffsfläche. Und ich finde, da könnte man auch, wie wir das ja jetzt gerade tun, ein bisschen attackieren. Ich finde das jetzt nicht bei so grundsätzlichen Tarkovsky-Stilmitteln. Also wenn er beispielsweise diese Fahrten über Oberflächen macht, über Wasser zum Beispiel, oder wenn er uns diese Wände zeigt, die in der Regel nicht fein verputzt sind, sondern die rau sind, die schroff sind, wo vielleicht noch etwas herunterrinselt, ein Wasser oder irgendetwas. Da finde ich das natürlich in allen Filmen mehr oder weniger stark wieder, würde aber sagen, das ist eben das, was den Stil eines Künstlers wirklich ausmacht, damit man eben es nicht so mit einem Regisseur zu tun hat, wo man gar nicht weiß, was der noch alles so gemacht hat, weil man seinen Stil nicht erkennt. Aber es gibt ein paar Marotten und diese stören mich bisweilen auch, vor allem wenn man dann für, wie hier eine Retrospektive, nochmal in relativ in einem kurzen Zeitintervall sich die Sachen ansieht.
Ich würde auch nochmal das unterstreichen, was du über die Dialoge gesagt hast, Christian. Ich war bei diesen Filmen eigentlich am glücklichsten, wenn nicht geredet worden ist. Wenn wir tatsächlich uns in diesen Strom von Bildern bewegt haben und nicht Leute in endlosen, theaterhaften Monologen ihre eigene Innerlichkeit so nach außen kübeln. Da habe ich mich auch gefragt, wie das mit all seinen ästhetischen Kategorien, die er aufbaut, in Verbindung gebracht wird. Zumal manche davon auch deutlich interessanter sind als andere und einige sich eben ganz bewusst im Kreis auch drehen. Also, dass irgendwann im zum Beispiel in der Zone nur noch so ein gegenseitiges Zerfleischen und Verurteilen stattfindet, das verliert dann auch relativ schnell den Reiz und den Erkenntniswert. Und das, was Wolfgang über die Frauenfiguren gesagt hat, würde ich, könnte man auch nochmal herausstellen, die sind ja sicher irgendwie religiös geprägt, aber wahnsinnig uninteressant. Und wenn man sich Interviews mit seinen Darstellerinnen anguckt, dann scheint der auch einfach, also so beschreiben sie das, einfach ein Frauenfeind in irgendeiner Form gewesen zu sein. Im Tagebuch sagt er irgendwie, Männer haben ihre Pflicht zu erfüllen und Frauen sollen für Männer leiden. Das ist ihre Aufgabe. Und das fand ich dann auch schon, ja, das ist jetzt keine sympathische Aussage, aber ich muss ja auch diesen Mann hier nicht unbedingt mögen, um seine Filme schätzen zu können. Aber ich sage, ich glaube, wäre er da offener oder irgendwie näher an seiner Vorstellung von einer Nächstenliebe oder sowas dran gewesen, dann hätten diese Filme da sicher nicht diese blinden Flecken und Leerstellen und dieses, wie, ob man will oder nicht, freudianische Überfixieren auf diese Mutterfiguren, die sicher auch etwas Ermüdendes haben. Zumal, also freudianischer kann es ja kaum werden, sie stellenweise dann auch die gleiche Figur Mutter und Ehefrau spielt. Also da denkt man natürlich dann an bestimmte ja. Konzepte.
Ich erinnere mich gerade an einen Aufenthalt in einem Priesterseminar und dort behauptete ein Alumne, der selbstverständlich dann nicht irgendwo rumlief, um jetzt Frauen zu suchen, aber er empfahl den Männern, die das tun, doch auch immer zu schauen, ob man in der Frau auch eine Mutter erkennt. Und an diese Ideologie musste ich hin und wieder bei Tarkovsky denken.
In welchem Film ist es denn, wo die Frau dann auch die Mutter
ist? Das
in
nicht
Solaris,
im
ne? Ja. In Solaris ist, passiert das, glaube ich, auch, oder? Da hat er doch, also Harry sieht ja die, glaube ich, diese Videoaufnahmen, ne? Und erkennt dann die Frau. Und ich glaube, einmal ist doch dann kurz die Mutter in den.
Sie heißen ja auch alle gleich. Sie heißen ja alle entweder Marina oder Maria oder so. Also selbst in der Namensgebung sind diese Figuren ja alle sehr ähnlich angelegt.
Wie hieß Tarkovskys eigene Mutter? Hieß sie auch so? Ich gucke gerade mal.
Wenn du dich erinnerst, habe ich das am ja. Anfang sogar vorgelesen. Und dann
Maria
wirst du sehen.
Heißt sie. Genau. Wer hätte es gedacht? Ja. Genau. Also da sind wir in einer ganz heißen Sache auf der Spur, glaube ich. Mal gucken, ob die Spur.
Vielleicht war diese Aussage, man solle das nicht freudianisch lesen, auch Selbstschutz.
Ja, das ist echt ganz gut. Ja. Wenn er das Gefühl hat, man kommt ihm auf die Schliche, ja.
Thank you.
ob diese Spur in die Zone führt, werden wir jetzt wissen. Denn wir reden jetzt über einen Film, den ihr die ganze Zeit Stalker nennt. Warum macht ihr das? Ist das so, weil das im Deutschen so gesagt wird? Oder ist das so eine...
Ich mach's mal so.
Ja.
Ich also weiß ich gar habe nicht, diese... wie man es wirklich... Gibt's da irgendwie was Verifiziertes? Sagt man Stalker?
Ich dachte, es würde irgendwie sogar auf so ein russisches Wort irgendwie zurückgehen bei den Strugatzki-Brüdern. Deshalb dachte ich, die englische Aussprache wäre falsch. Und irgendwie, ich habe auch die Betonung wieder in den Text-to-Speech-Generator gepackt und es kam dann eher Stalker als Stalker halt raus. Aber das ist ja auch eher unerheblich, oder?
Ja, der Stalker ist auf jeden Fall so eine Figur, die mir sehr gut gefällt im Werk von Tarkovsky, weil ich finde, dass wir so einen Raubein eigentlich gar nicht so haben sonst in diesen Filmen. Also das ist fast wie so ein heutiger Actionheld, den wir aus so Action-Kino, fast hat er fast sowas, also natürlich ist er viel gebrochener, aber sowas Bruce Willis-haftes. Es geht darum, dass in der Zukunft es eine verstrahlte Zone gibt. Wir erfahren im Film, glaube ich, nicht so richtig, was da passiert ist. In dem tatsächlichen Buch der Strugatzkis Picknick am Wegesrand sind es, glaube ich, Aliens, die gekommen sind. Ne? Ist es so? Oder ist es im Film? Ich glaube, im Film ist es nuklear und im Buch sind es Aliens. Und in dieser Zone gelten so ganz eigene Regeln und deswegen braucht man eben Menschen, die sich da zurechtfinden können. So ein bisschen ja wie auch so, weiß nicht, so Trapper im Westernfilm oder sowas. Und hier ist eben der Stalker und ein Schriftsteller und der Professor, der ist ein Physiker. Die wollen beide in diese Zone, denn in dieser Zone irgendwo ist ein Zimmer, das alle Wünsche erfüllen kann. Und ja, am Anfang ist der Film ja so in so einem Sepia, in so einem gelblichen Sepia-Ton gehalten. Er wird auch ein bisschen verglichen mit Der Zauberer von Oz, denn am Anfang sind wir eben in der Außenwelt und dann sind wir irgendwann in der Zone und auf einmal erblüht alles in strahlendstem Grün und da gelten eigene Regeln. Deswegen müssen immer so Metallstücke an so Schnüren durch die Gegend geworfen werden, um nicht zu schauen, ob sich da der Raum krümmt oder man da sofort sterben kann. Es hat alles so eine zeitliche Dringlichkeit. Wir müssen hier schnell durch, ihr müsst eure Sachen hinter euch lassen und diese drei Charaktere treffen dann immer so aufeinander. Ich fand ganz interessant, dass im Film nie klar wird, also bis auf die letzte Szene, die ja diesen übersinnlichen Charakter mit den verschobenen Gläsern hat, wird überhaupt nicht klar, ob das stimmt, ne? Also ob es in der Zone tatsächlich diese unsichtbaren Wände oder Fallen oder sowas gibt oder ob das vielleicht nur imaginiert ist, was im Buch anders ist, ne? Also im Buch ist es tatsächlich so, dass dann halt da Menschen sterben und so weiter, was im Film ja so ein bisschen offen gelassen wird. Ja, und schon tausendmal gesagt, aber ist wahrscheinlich der Film vielleicht auch, den die meisten von Tarkovsky kennen und ich finde ihn auch wirklich großartig.
Ja, also das ist auch mein Tarkovsky-Film. Also Opfer ist nochmal so eine persönliche Sache, dass ich den sehr schätze, aber wenn ich jetzt so sagen müsste, dann ist doch Stalker das für mich das ganz große Meisterwerk und es ist ein Film, der, du hast es gesagt, Lukas, zwar Irrpfade einschlägt, weil man nicht den geraden Weg wählen muss, aber er ist trotzdem sehr geradlinig als Ganzes und er stellt eben diese großen Fragen, die bei Solaris eben auch verhandelt werden, aber für mich in schönster Klarheit dann auch durch dieses Dreiergespann, also diesem Stalker, der sich verpflichtet fühlt, Menschen da durchzulotsen. Man hat wieder eine Künstlergestalt mit dem Schriftsteller und man hat eben dann den Professor als Wissenschaftler und was die auf dieser Reise dann erleben, die eine Reise aber auch ist, wirklich in das Kino, in die Leinwand hinein. Und ich muss jetzt aber leider hinzufügen, dass ich den noch nie im Kino gesehen habe, sondern immer nur auf dem Flatscreen zu Hause. Das ist etwas, was mich so nah wie kaum ein anderer Film zum Kino wirklich bringt, also in das Kino hineinbringt, dass ich fast nur schwärmen kann von diesem Film.
Ja, ich war auch jetzt wieder sehr beeindruckt. Ich konnte den Film tatsächlich schon im Kino sehen und war auch sehr angetan von dieser Erfahrung. Leider dann nur in so einer DCP-Projektion und nicht vom ursprünglichen Filmmaterial, das hier sicher ja auch eine große Rolle spielt. Diese Zeitlichkeit, dieses seltsam Verfallene, das diese Welt auch wieder offenbart. Ja, es ist natürlich, das haben wir ja schon vorher angedeutet, eine Reise ins Kino. Wir haben Röhren, die wie vielleicht so Kameraobjektive sind. Und auch der Apparat des Kinos, die Kamerabewegung werden hier sehr direkt eingestellt. Bevor sie sich in einen Raum nicht trauen, blicken sie so direkt zur Kamera, sprechen von der Leinwand zu uns, es ist inneren so ein Wunschversprechen darin enthalten. Und wir haben mit dem Stalker vielleicht auch, der, ja, er ist so, sicher so ein Trapper, aber er ist auch irgendeine Form von Prophet, der uns zu einer besonderen Erfahrung führen kann. Aber er ist sicher natürlich auch der Regisseur, der die Wege vorgibt, der den Blick lenkt, der sagt, was man tun kann und was nicht, der die Eigenregeln und die Logik dieser Welt begreift und der auch, wenn diese filmische Welt nicht ganz ihm obliegt, er sie nicht ganz steuern kann, zumindest weiß, wie man die Gefahren, die dort existieren, eben umgehen kann, der hier so eine Art von, ja, Register für die Eigenregeln kommt. Und ich finde halt einfach, also rein, was so das diskursive Material angeht, diese Zone wahnsinnig spannend. Also diese Frage, können wir wissen, was wir wollen? Bei Solaris passiert das automatisch, das ist sicher auch interessant. Aber in dem Moment, in dem wir diese Schwelle selber betreten müssen, in dem wir uns entscheiden müssen, will ich eigentlich wissen, was im tiefsten Inneren von mir verborgen liegt? Sicher auch eine Horrorvorstellung, wird das Ganze so viel spannender, so viel interessanter eben. Auch diese Frage, okay, jemand erfährt, was er will und zerbricht daran, diese Stachelschwein-Figur, dieser ehemalige Stalker, der irgendwann dann halt merkt, er möchte gar nicht seinen verstorbenen Bruder wieder, sondern eigentlich nur Geld. Und der auch an dem, was ihm das, also was er innerlich will, nicht glücklich wird, sondern daran zerbricht. Das ist alles eine so spannende Konstruktion. Da ist es auch immer wieder frustrierend, dass man hier dann eben wirklich über jeden einzelnen Film nur so eher kurz spricht und nicht dann 3 Stunden sich Stalker widmet.
Ja, ne, diese Idee, dass auch wie bei Solaris tatsächlich, ne, also man sich vorsehen muss, was man sich doch dann am Ende wünscht und was dann am Ende dabei rauskommt, ne? Also wenn dann die Person als Gast auf einmal wieder auf einen trifft, hat sie dann nicht die gleichen Probleme, die es auch vorher gab. Und genauso dieses, so, ne, wenn man da reingeht, um sich etwas zu wünschen, kommt dann nicht etwas anderes dabei raus. Aber ich erkenne auch so ein bisschen am Stalker natürlich Tarkovsky selbst, dem ja die Hoffnung dann doch irgendwie so wichtig ist. Die Hoffnung, das Göttliche, die große Idee. Also dann versucht ja der Physiker, diesen Raum zu zerstören, und der Stalker sagt, warum die Hoffnung zerstören? Ne? Natürlich kann ja jemand reinkommen und sich was ganz Schreckliches wünschen, aber das Einzige, was wir in dieser Welt haben, ist ja noch die Hoffnung. Und dann die Frau vom Stalker, die am Ende ja sagt, dass man ja immer davon abgeraten habe, mit dem Stalker zusammen zu sein und mit ihm zu leben, aber das ist halt das Leben, das sie gewählt hat. Vielleicht auch für diesen Fokus auf die Hoffnung, die es doch noch irgendwie geben muss. Plus, er sagt irgendwann nicht nur, also es ist ja nicht nur so, dass die Zone existiert und bestimmte Regeln hat, sondern dass die Zone, sagt er, sich immer auch verändert, ne? Also, we constructed with our state of minds, hieß es da im Untertitel. Und das fand ich auch interessant, weil das auch eigentlich wieder diese Solaris-Idee ist, dass wir selber das Außen irgendwie von uns konstruieren. Ich finde den irgendwie ganz cool, weil der alles hat, was, oder vieles von dem, was Tarkovsky ausmacht. Er hat diese Fahrten, er hat diese Zeitlichkeit, die nicht ganz klar ist. Und gleichzeitig hat er aber trotzdem so eine stringente Erzählung, fast so ein bisschen Brecht-mäßig mit auch noch, dass der Physiker, dass der Stalker, dass der. Also ich finde, Tarkovsky traut sich hier so beides auf einmal zu. Und deswegen finde ich, ist der Film eigentlich vielleicht auch der ein sehr guter Einstiegspunkt, weil er hier beides zusammenbringt und eben nicht nur so eine reine Assoziation macht, sondern tatsächlich auch noch was erzählen will, aber wird uns so verlieren. Also ich finde auch, solche Männergestalten würde ich gern mal wieder im Kino sehen. Also solche drei Typen, die da durchlaufen und dann auf einmal legen die sich da hin und schlafen so zusammen ein und murmeln sich gegenseitig noch so ihre Anfeindungen an den Kopf und wachen dann wieder auf und weinen dann und brechen zusammen, weil sie nicht wissen, was ist mit dem Leben und kann man nicht so und was kann überhaupt die Kunst sein und so. Also ich finde das auch so ganz schön, so wie die Frauencharaktere auf abfallen, finde ich, dass hier gerade so diese drei unterschiedlichen Männer viel zu bieten haben.
Ja, und es ist der künstlerische Prozess, also ein Prozess der Annäherung. Und das heißt eben nicht, man geht ins Zimmer mal gerade rein und dann hat man es ja. Also das ist ja etwas, was das Mainstream-Kino uns ja permanent verspricht. Hier ist es, hier ist die Offenbarung, bitteschön, seid beglückt. Und dass Tarkovsky eher sagt, ja, die Kunst, und das ist dann auch vielleicht wieder eine sehr demütige Haltung, die er auch als Künstler einnimmt, ja, man nähert sich da etwas an, man muss sehr, sehr behutsam sein, sehr vorsichtig sein, und es ist dann doch besser, eher draußen stehen zu bleiben und aber wieder loszugehen und unterwegs zu sein. Das ist eine sehr, sehr schöne, demütige Haltung.
Ja, und es ist auch vor allen Dingen mit der Kamera so präzise erarbeitet. Mhm. Hier sehen wir sehr unmittelbar, was diese Kamerabewegungen, die immer da sind, tun. Ich glaube, dadurch, dass es hier auch eben um eine Reise in das Kino geht, sind seine Mittel hier greifbarer. Also wir lernen diese Menschen kennen im Gespräch und dabei zoomt die Kamera zu ihnen. Das heißt, sie werden besser visuell auch greifbar und sichtbar. Sie bekommen einen Raum vorgesetzt, der irgendwie eine Gefahr darstellt und auf einmal sind wir als Zuschauer auf der anderen Seite. Wir sind schon in diesen Prozess hineingestiegen, den sie jetzt gerade erst beginnen, in diesen merkwürdigen Fleischwolf. Und wenn jemand an diesem Versprechen dieser Welt zugrunde geht, dann zoomt die Kamera von ihm weg. Also ich finde, es ist als Kunstwerk auch der am klarsten konstruierte. Also er ist gleichzeitig der verrätselste oder aber auch auf so einer formalen Ebene, finde ich, der präziseste, der deutlichste. Und ich glaube, das ist, warum es auch der ist, der sicher der ist, der am meisten mit ihm in Verbindung gebracht wird, der am meisten gesehen wird. Und ich meine, Christian, ich weiß nicht, hast du das Stalker-Videospiel gespielt?
Nein.
Ich finde das nochmal als Gegenbeispiel sehr lustig, weil dort die Zone rein auf so ein Bestrafungsinstrument reduziert wird. Also es gibt dann zum Beispiel irgendwie die verschiedene Enden, die immer dann einen Wunsch der Hauptfigur so ironisch umkehren. Er wünscht sich Geld und dann wird er so mit Gold übergossen oder sowas. Und da finde ich eben, da sieht man, wie präzise die Gestaltungsmittel von Tarkovsky sind, dass in dem Moment, in dem man das ähnliche Szenario in eine andere Form, zum Beispiel die des Ego-Shooters oder so des Open-World-Ego-Shooters überträgt, wie viel da verloren geht und wie sehr dieselben Elemente und Mittel, also auch diese Fallen und so, die da eine physische Realität bekommen, wie lächerlich und falsch die wirken können, wenn sie falsch eben platziert und arrangiert werden.
Finde ich aber ganz interessant, dass du das erwähnst, weil ich habe jetzt Anfang des Wochenendes The Last of Us 2 durchgespielt in so einer ewig langen, zwei ewig langen Sessions insgesamt. Das ist ja auch so 18 Stunden lang das Spiel oder sowas. Und das gilt ja als eins der, der erste Teil von 2013 als so eins der großen postapokalyptischen Videospiele. Und ich frage mich gerade, ob diese Ästhetik der Postapokalypse, die wir kennen in sehr vielen Videospielen und die wirklich ja mittlerweile, also gerade im Gaming wirklich grassierend ist, da gibt es ganz unterschiedliche Gründe dafür, glaube ich. Zum Beispiel glaube ich, dass es eben leichter ist, eine zerstörte Welt zu zeichnen, als eine, in der Gesellschaft noch existiert, weil man so ja hauptsächlich irgendwelche Monster umbringt. Aber ist das eigentlich vor Stalker schon so da gewesen? Also diese überwucherten Ruinen, dieses Verstrahlte und so? Ich meine, wir verbinden das ja auch mit Tschernobyl und so weiter, so ja, in natürlich. Der Popkultur. Oder macht Tarkovsky hier vielleicht sogar einen Anfang, auch ästhetisch mit dieser Zone.
Naja, gut, ich meine, die untergegangene Welt als Szenario haben wir doch zum Beispiel schon bei Mary Shelley. Also das ist ja nun wirklich ein Topos des Science-Fiction und des Horrorfilms, der halt sich über sehr lange Zeit entwickelt.
Ja, aber das ist ja, ich meine, im Film.
Haben wir im Kino solche Bilder? Also ich würde eher sagen, nein. Also wir haben mit irgendwelchen Dystopien es zu tun und da gibt's irgendwie eine Schreckensherrschaft und es gibt Leute, die leben in Katakomben oder sowas. Das hat man schon gesehen und da ist ja auch das Science-Fiction-Genre oder auch andere Filme sind da zu nennen, wo das ähnlich funktioniert. Aber ich glaube wirklich, dass man sagt, man zeigt jetzt so eine Realität, in der alles schon in die Brüche gegangen ist, also die so postapokalyptisch ist, also so eine Welt danach, das scheint mir schon etwas zu sein, was vielleicht auch ein wenig diesen Zeitgeist dann doch auch diesem Zeitgeist entspricht, ja, also wir haben es mit einem Film zu tun, der 1979 in die Kinos gekommen ist, also wir sind da schon an so einer Zeit angelangt, da glaubt man nicht mehr so sehr an den großen Fortschritt. Da ist schon ein bisschen das Ende der Geschichte da, das dann realpolitisch genau 10 Jahre später dann auch sich manifestiert. Aber diese No-Future-Haltung und die Frage, ob man sich damit abfinden muss oder ob es doch noch irgendwo Hoffnungsschimmer gibt, die man nur entdecken muss. Das ist, glaube ich, etwas, was als Thema relativ neu da ist und was, glaube ich, auch dann in der Filmgeschichte so nicht dargestellt wurde. Also da ist er sicherlich schon einer der Ersten oder der Erste und auf den beziehen sich ja dann auch viele.
Aber was ist denn zum Beispiel mit The Last Man on Earth, mit Vincent Price oder Sachen wie der Omega-Mann oder so, die alle schon die Gelehrte, so die untergegangene Welt halt uns offenbaren. Und ich glaube, das postapokalyptische Szenario, auf das sich öfter bezogen wird, das auch aus dem Jahr 1979 stammt, das
Mad
dann,
Max, ne?
Genau, ist Mad Max, der dann halt bei Serien wie Fallout zum Beispiel aufgegriffen wird, der auch diese Punk-Ästhetik No Future, die Wolfgang gerade ansprach, sehr viel direkter nach außen trägt. Also ich glaube, dass der sehr dann doch auch eine Innerlichkeit abbildende Film von Tarkovsky, der ja auch nicht so viel gesehen wurde wie vergleichbare Blockbuster, sicher nicht der starke Bezugspunkt ist. Ich denke aber, dass dieser Film für eine andere Art von Science-Fiction, die später dann oft, also die jetzt auch in den letzten Jahren sehr präsent ist, sicher auch ein wichtiger Bezugspunkt ist. Also ich glaube, das ist ein einflussreicher Film, aber jetzt sicher nicht für postapokalyptische Szenarien an sich, die werden anderswo hergenommen. Ich sage am ersten Jahr auch bei Mary Shelley.
Ja, es ist ganz cool, finde ich, auch in dem Film, dass die nicht in dieses Zimmer reingehen, ne? Also man würde es in anderen Filmen vielleicht anders zeigen, aber dass tatsächlich schon vorher dieser Prozess kommt, da gar nicht erst reinzugehen und das gar nicht erst zu zeigen, finde ich auch sehr eindrücklich. Wie lest ihr diese Szene am Ende mit den verrückten Gläsern? Ist es einfach nur Tarkovsky wie immer? Am Ende wird halt ein bisschen die Hoffnung gezeigt und nochmal ein sehr eindrückliches Bild gezeichnet, oder habt ihr da noch irgendeinen anderen Zugang zu gehabt?
Es hat ja was auch von Volksfrömmigkeit, also dass dort dann im Kleinen, im privaten Rahmen auch das Wunder geschehen kann, dass dort sich etwas ereignet, dass plötzlich eine Präsenz möglich ist, wo man sie nicht vermutet hat. Also mich hat das eher so an eine Weise des Religiösen erinnert, wie man sie zum Beispiel auch im Katholizismus finden kann.
Für mich war es in diesem Moment ganz ähnlich angelegt wie zum Beispiel bei Andrei Rubeljow, dass hier jetzt eine besondere Art des Lebens, eine Art mit der Welt zu interagieren, stattfindet, entwickelt wurde und dass die eine neue Art mit der Welt zu interagieren auch eben ermöglicht. Denn warum ist sie so? Ich nehme an, der Stalker ist in irgendeiner Form verstrahlt und sie ist ja irgendeine Form von, das wird so im Film, glaube ich, auch formuliert, Mutantin. Sie hat neue Fähigkeiten und die existieren, weil er immer wieder in diese Welt gegangen ist, weil er sich mit diesem Neuen, mit dieser Herausforderung auseinandersetzt. Ich glaube, dass sie vielleicht, um jetzt mit Wolfgangs Herangehensweise zu reden, die ist, die tatsächlich dann irgendwie sieht, aber irgendwie halt das Schauen hinter sich gelassen hat, die eine neue Art gefunden hat, die Welt zu begreifen und dass sie eben als Zukunft, als neue Art zu sehen, zu begreifen, zu verstehen, eben jenseits von den zwei Weltaneignungsmöglichkeiten Wissenschaft und auf der anderen Seite Kunst einen dritten Pfad gefunden hat. Also so habe ich sie immer verstanden.
Tarkovsky ist ja an Lungenkrebs gestorben oder an Krebs und seine Frau, glaube ich, auch. Und es gibt so diese Spekulation, also einmal, dass sie von den Sowjets umgebracht worden, vergiftet worden sind. Das ist so eine Verschwörungstheorie. Und dann, dass daran liegt, dass sie diesen Film in diesem Chemiewerk gedreht haben. Mhm. Und tatsächlich dann alle an diesen Erkrankungen gestorben sind, fand ich auch noch irgendwie ganz, ganz interessant.
Ja, das wäre dann ja wirklich das maximale Opfer für diesen Film.
Das stimmt tatsächlich.
Und das meinte ich jetzt gar nicht so sehr als Witz. Ich glaube, in seinen Beschreibungen im Tagebuch klingt das oft fast so. Also er ist sich ja sein Problem mit der Gesundheit bewusst und er ist aber auch, er wirkt fast froh darüber, dass er dieses Opfer für seine Filme bringen kann, dass er so viel Energie, so viel von sich selbst da reinstecken kann und dass dann vielleicht auch wenig zurückbleibt.
Thank you. 1983 kommt dann Nostalgia oder Nostalgia oder wie ihr den ausgesprochen habt. Ich sag mal Nostalgia. Und das ist dann der erste Film, den Tarkovsky außerhalb der Sowjetunion dreht, nämlich in Italien, und hat auch selber gesagt, dass er ja dieses, dass er das russische Nostalgiegefühl, das er auch selber fühlt, hier auf die Leinwand bringen wollte. Es geht um einen russischen Schriftsteller, der nach Italien reist, um eine Biografie zu schreiben über einen russischen Komponisten, und dort dann unterschiedliche Orte aufsucht mit so einer Übersetzerin, die ihm an die Seite gestellt wurde, die aber auch sexuelle Interessen bei ihm hat. Er geht aber auf diese nicht ein. Und dann trifft er so einen aussätzigen ehemaligen Mathematiklehrer, der ihm dann erzählt, dass, also der da auch einen großen Monolog hält, so über die Welt und Gott und so weiter, und sagt, er müsse eine Kerze über ein Becken tragen. Und das war ein Film, da habe ich ein ganz gespaltenes Verhältnis, weil ich den einerseits, und da haben wir noch nicht drüber geredet, und ich würde ganz gerne wissen, wie das bei euch ist eigentlich, langweilt ihr euch eigentlich auch im Kino von Tarkovsky? Weil das ist ja wirklich so, dass wir, wie beim Slow Cinema, hier wirklich sehr, sehr lange Szenen haben, in denen manchmal sehr, sehr abgehackt geredet wird und sehr, sehr suchende Bewegungen sind. Das war bei mir auf jeden Fall hier in diesem Film so. Ich habe da auch lange nicht verstanden, was genau will er erzählen. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass das vielleicht visuell der beeindruckendste Film ist, den Tarkovsky gemacht hat.
Ja, mir geht es da ganz ähnlich. Und man wünscht sich nicht unbedingt, dass die Kerze noch 5-mal ausgeht, wenn er sie dann rübertragen soll. Also Domenico ist ja der Verrückte oder der vielleicht am meisten sieht, dieser eigenartige Prophet, ja, und es ist aber dann so, dass ja eben der Schriftsteller das dann am Ende vollzieht mit der Kerze, und es gibt doch bei all den schönen Bildern, und es sind überwältigende Bilder, muss man sagen, doch auch Momente, in denen ich mich, das gestehe ich, langweile. Und da hilft dann auch nicht mehr, dass die Bilder so beeindruckend sind, sondern dann habe ich wirklich den Eindruck, dass ich jetzt die Sache auch verstanden habe. Also in dem Sinne, dass ich weiß, warum das jetzt so sein muss, und trotzdem mir sage, ja, aber es ist okay. Und ich frage mich dann auch mitunter, bin ich jetzt einfach zu ungeduldig geworden? Bin ich jetzt auch schon so entrückt von diesem Eigentlichen, zu dem uns Tarkovsky hinführen will, dass ich mich nicht mehr dafür öffnen kann, dass ich dann auch vielleicht nur noch schaue und nicht sehe? Aber ich finde, man kann durchaus schon mal diese Frage stellen, ob das dann alles in dieser Art sein muss, und man kann sie aber wiederum auch schwer beantworten, da man nicht irgendwie sagen kann, wie bei einem Mainstream-Film, da hätte man kürzen müssen. Oder das ist unplausibel, das könnte raus, oder das ist nur eine Nebenepisode. Am Ende führt dann alles doch zu wieder etwas, wie wir das eben bei diesen Enden oft haben, dass dann so etwas wie ein Wunder geschieht, also dass diese Kerze getragen werden kann und dass sie am Ende nicht ausgeht. Man kann sagen, ja, dahin kann man schneller kommen, aber ich glaube, da kann man auch wiederum nicht schneller hinkommen. Also die Langeweile ist vielleicht nicht ein Qualitätskriterium, das man hier anlegen darf, weil man dann bei ganz vielen Filmen von Tarkovsky sagen könnte, ist ein bisschen langweilig, sondern dass man sie vielleicht dann doch auch als ein künstlerisches Prinzip versteht.
Ich finde ja ohnehin, Langeweile ist ein ganz schlechtes Kriterium, um Filme zu diskreditieren. Man sagt ja immer wieder, oh, ich habe mich gelangweilt, aber man meint da ja mit eigentlich ganz viele unterschiedliche Probleme. Das kann heißen, dieser Film hat nicht genug zu sagen gehabt an bestimmten Stellen, oder er war ästhetisch nicht mitreißend, er hat mich nicht involviert. Also das ist ja immer eine sehr unpräzise Aussage, ich langweile mich. Und ich glaube, es gibt ja auch durchaus Filme, die arbeiten mit Langeweile, die zeigen uns auch, dass bestimmte Erfahrungen, hier wird ja auch Wirklichkeit eingesogen, das ist ja auch das Ziel von Tarkovsky in Teilen, und manche Erfahrungen sind in gewisser Weise langweilig, und manchmal wird mit Langeweile und mit ihrer Textur, weil was ist Langeweile? Langeweile ist ja auch in sehr starker Korrespondenz mit Zeit, wird ja mit Langeweile gearbeitet. Also ich finde, wenn man zum Beispiel bei Chantal Ackermann Jean Dilmar sieht, ihren vierstündigen Film über die Hausfrau, die vor allen Dingen die Zeit mit Sachen wie Kartoffelschälen verbringt oder so, der aber trotzdem ohne klar, also ohne irgendwelche Einschränkungen zur Filmgeschichte gehört und auch kritisch zu Recht sehr gut angesehen ist, dann merkt man ja, dass mit Langeweile gearbeitet werden kann, dass die selber eine eigene Textur hat, dass die selber einfriert und geformt wird und Teil der filmischen Erfahrung sein kann. Und ich gebe das auch ohne mich da rausnehmen zu wollen zu. Natürlich habe ich hier auch ab und zu gesessen und war so, puh, das dauert jetzt aber lange. Aber ich finde, er findet natürlich auch immer die Ereignisse, die das bedingen, die dann oder die das notwendig machen, die dann daraus entwickeln. Und ich habe nicht gedacht, hoffentlich geht die Kerze nicht nochmal aus, sondern dachte, eigentlich hätte ich diesen Film gerne, also fast lieber ersetzt durch diese Situation mit der Kerze, durch diesen einen inneren Kampf, der versucht, den Glauben oder eine bestimmte Vorstellung von der Welt am Leben zu halten. Und zwar auch als Selbstopfer, denn am Ende bricht ja unser Schriftsteller hier zusammen und wir sehen ihn in so einer jenseitigen Situation als Teil von etwas Größeres in einem Tempel. Und da muss ich sagen, ich würde mir bei Tarkowski fast noch mehr den Mut zur Streckung, zur Erfahrung von Zeit, zur Langeweile wünschen. Also wenn man Tarkowski etwas vorwerfen kann, nicht, dass es vorkommt, sondern dass er davon nicht noch mehr enthält.
Okay, interessant. Ich finde hier bei diesem Film so spröde gleichzeitig, dass ich im Gegensatz zu Stalker vielleicht wieder ein bisschen wie bei Andrei Rublev am Anfang nicht verstanden habe, was ich hier gerade soll, also mit diesen Figuren, auch so diese Idee, also er ist ein Schriftsteller und will eine Biografie schreiben über einen Komponisten, aber es geht ja jetzt in diesem Film nicht sonderlich viel über Musik oder um die Schriftstellerei oder diese Geschichte und deswegen war ich so richtig so entnervt am Anfang, habe gedacht, was ist das hier und wer ist diese Frau, die mit ihm unterwegs ist und was soll mir eigentlich hier erzählt werden, und dann treffen sie ja diesen mittlerweile Obdachlosen, und ich dachte, okay, was ist jetzt? Und dann treffen die ja so aufeinander, ne? Und dann stößt er diese Tür auf in dieses Zimmer. Eine Szene, die auf einmal in Schwarz-Weiß gehalten ist. Und die Kamera fährt so über ja, so Moos, das auf dem Boden ist, und über Wasser, und so ein Fahrrad liegt da. Und es fährt immer weiter und verblendet dann so mit dem Hintergrund. Also, dass der Boden dann wirklich aussieht wie so eine Landschaft tatsächlich, ne? Und er stößt ja da, weiß ich nicht, ja, vielleicht auch wie das Tor auf, in so die Seelenlandschaft, auch dieses Menschen tatsächlich, mit dem man sich auf einmal beschäftigt, bei dem man das Gefühl hat, das ist jetzt der Erste, der ihn irgendwie versteht. Das fand ich dann echt eindrucksvoll. Also wie das erst präsentiert wird und wie dann diese Verbindung geschafft wird zwischen den beiden, und er bietet ihnen dann das Brot an und den Wein und dieses ganze Haus, was so ja gar nicht existieren kann, wo es dann drin regnet die ganze Zeit und sowas. Das fand ich dann toll. Also da hatte mich denn der Film dann, es hatte nur lange gedauert, so, ja, weil ich am Anfang überhaupt nicht verstanden habe, wo Tarkowski eigentlich hin will, weil es eben nicht ist wie bei Stalker, wir wollen jetzt in den Raum der Wünsche.
Gezeigt wird ja auch eine religiöse Vereinigung. Also wir haben hier einen Vertreter der orthodoxen Kirche, wenn man so will. Ja, also wir haben zum einen die orthodoxe Kirche, verkörpert durch den Schriftsteller, und wir haben den römischen Katholizismus. Und man versucht eigentlich, dieses Schisma zu überwinden. Man versucht hier irgendwie so eine gemeinsame Frömmigkeit auch zu etablieren, einen gemeinsamen Glauben zu etablieren. Und am Ende ist, kann man sagen, so die orthodoxe Welt aufgehoben in der römisch-katholischen Welt. Das ist also auch eine Sache, dass hier Tarkowski auch reflektiert, dass er jetzt seine Heimat verlässt und damit aber auch transzendental obdachlos wird und jetzt eben ein neues Obdach sich sucht im römischen Katholizismus. Also das wäre jetzt nicht gegangen, wenn er nach Berlin gegangen wäre und hätte das mal mit dem Protestantismus versucht, meine These, sondern das geht nur dort, wo man auch schon gemeinsame Bildwelten hat, wo man eben auch eine religiöse hat, die ganz stark eben auf die Bildlichkeit setzt. Und das ist etwas, was sehr, sehr beeindruckend ist, dass Tarkowski auch dieses große Thema, das ja ein Europa-Thema ist, also darum geht es ihm ja auch in seinen Filmen, wo geht eigentlich Europa hin, dass er das hier in diesem Film verhandelt, was er dann in Opfer auch nochmal aufgreift, das Thema Europa.
Und davor ist es ja vor allem der Schmerz dieses Heimatverlusts. Er beschreibt in einem Text, er hätte erst im Nachhinein gesehen, wie düster dieser Film ist. Das wäre ihm beim Drehen gar nicht aufgefallen. Und er schrieb dann, dass so quasi seine inneren Empfindungen sich dann im Film ausdrückten erst. Und ich finde auch, dass es ein Film ist, diese Leere, die hier in vielen Bildern ist, ist ja der Ausdruck davon, dass etwas weggefallen ist, dass kein Kern mehr da ist im Dasein, dass man in weiten Teilen auch so ein bisschen durch diese Welt driftet, so eine Orientierungslosigkeit in diesen Suchbewegungen, die Kamera immer ja vollführt. Und ja, man findet dann erst wieder irgendeine Möglichkeit, verwurzelt zu sein im, ja, in der Selbstaufgabe, im Opfer, in Ritualen und eben in der Eingliederung. Aber auch dieses Schlussbild ist ja kein rein glückliches. Wir haben ja in Andrei Rubeljow erfahren, es gibt nichts Schlimmeres als Schnee in einer Kirche. Und auch in dieses große Gebilde, das entsteht, schneit es hinein. Also es scheint immer noch...
Was für ein wahnsinniges Bild.
Ne? Irrsinnig,
also
oder?
Also russische Landhaus, ich habe das ja zum ersten Mal gesehen, als ich den jetzt geguckt habe, und dachte, wie haben die das gemacht? Ja. Und was, also, und einerseits natürlich, vielleicht findet man mit seiner eigenen Herkunft aus Russland dann doch ein Obdach irgendwie, dann in einem italienischen Glaubensgerüst, aber gleichzeitig, genau, es schneit dann rein.
Ja, und ich möchte auch nochmal die Tragik, die in diesem Bild liegt, weil ich hatte das ja, glaube ich, in meiner Einführung schon beschrieben, Tarkowski hatte immer Pläne, genau ein solches Holzhaus irgendwo zu bauen. Es taucht halt in verschiedener Gestalt immer wieder in seinen Filmen auf, aber in der Wirklichkeit hatte er es nie. Das heißt, diese Filme sind auch irgendwo eine Wunscherfüllung. Bei ihnen entsteht die Heimat, dass irgendwie dieser Raum, der das Ich nach außen abschließt, der ihm in der Wirklichkeit in irgendeiner Form immer verwehrt geblieben ist.
Die haben das ja dann für den Spiegel gebaut, und er beschreibt dann, das ist ja das Kindheitshaus quasi seiner Mutter, wie sie dann da auch zurückgekommen ist und total überwältigt war irgendwie dann von diesem Haus, fand ich auch irgendwie ganz, ganz süße Anekdote.
Und dann zündet er es an und sie sitzt auf dem Brunnen und schaut zu.
Ja, das ist auch ein wunderschönes Bild. Wobei, das ist ein anderes, das dann brennt, ne? Das ist dieser Schuppen davor oder was?
Ach ja, stimmt.
Aber, genau. Jan Ostheiger gilt so ein bisschen, also in manchen Listen, als der schlechteste, ne? Habe ich jetzt oft so gelesen, als der verkannteste von ihm. Ich muss aber sagen, ist es vielleicht der, den ich mir oft, bei dem ich, obwohl ich am Anfang gesagt habe, dass ich so gelangweilt war, am Anfang am meisten Lust hatte, den nochmal eigentlich zu sehen. Das fand ich ganz interessant jetzt, als ich darüber nachgedacht habe. Vor allem diese Szene, als er in diesem auch überfluteten Gebäude ist und zu diesem Kind spricht und dann diese Geschichte erzählt, dass ein Mann einen anderen Mann so im Morast gesehen hat und der drohte darin zu ertrinken und er hat ihn rausgezogen und da meinte der andere Mann, was machst du da? Ich lebe da. Und dann sagte, dann muss er selber lachen, ja, ich lebe da mit so einem Plastikbecher Moskowskaja-Wodka in der Hand und der Zigarette
in diesem Ding.
Das ist genau, und das fand ich so ein sehr schönes Bild für Heimat und auch für den Dreck in Tarkowskis Werk. Ja, was machst du da? I'm living there. Ja. Wolfgang, du hast gesagt, dass der letzte Tarkowski-Film so einen besonderen Platz in deinem Herzen hat, dass es The Sacrifice oder Opfer. Willst du kurz erzählen, was das für ein Film ist?
Ja, das ist sein letzter Film und du hast es schon gesagt, man kann bei jedem Film meinen, dass es sein letzter ist, aber ich glaube, das ist dann wirklich sein allerletzter, also das kann man dann doch sehr nachvollziehen. Er ist auch wieder mit Erland Josephson, der jetzt schon in Nostalgia gespielt hat. Erland Josephson ist ein ganz berühmter Bergmann-Schauspieler gewesen. Er hat in Fanny und Alexander gespielt, Szenen einer Ehe, und hier gibt es gleich am Anfang eine interessante Überlegung. Und zwar wird da ein Bäumchen gepflanzt. Wir sind jetzt auf einer skandinavischen Insel und dieses Bäumchen aber ist kein, also es ist einfach ein dürrer Stab mit ein paar Zweigen dran. Und es gibt diese Überlegung, wenn man etwas jeden Tag immer zur gleichen Zeit macht und das immer und immer wieder, dann müsste sich doch die ganze Welt verändern lassen. Also diese Beharrlichkeit, das Ritual, also wie man das in einer orthodoxen oder auch in einer katholischen Messe hat.
10.000 yogische Flieger nach, von David Lynch.
Ja, wird jetzt hier nach draußen, wird jetzt hier nach draußen verlagert und das ist also so eine Grundüberlegung, mit der Film beginnt. Und diese Grundüberlegung wird ganz am Ende, und hier spoilere ich mal nicht, wird das wieder aufgegriffen, denn es gibt da einen stummen Sohn, Jungchen, und der wird sich genau an diese Überlegung wieder erinnern. Und sonst sehen wir da etwas sehr Eigenartiges und deswegen fällt dieser Film ein bisschen dann doch auch aus dem Rahmen von Tarkowski. Wir haben schon mal über das Theaterhafte in seinen Filmen ganz kurz gesprochen, aber hier wird es nun ganz, ganz offenbar. Was wir hier eigentlich dann sehen, was sich da in diesem großen Landhaus zuträgt, auch wieder eine familiäre Konstellation, die aber auch noch unter einem anderen Zeichen steht, nämlich unter einer Naturkatastrophe, einer Nuklearkatastrophe, nämlich Tschernobyl wird hier ganz deutlich Also dass wir es hier mit einer Katastrophe zu tun haben, die irgendwie die ganze Welt jetzt erschüttert, beziehungsweise das Ende der Welt ist angebrochen und wie geht man jetzt damit um? Also Tschernobyl war, glaube ich, ein bisschen später. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Also Tschernobyl war dann ein klein wenig, nachdem der Film gedreht wurde. Aber eigentlich wird das hier so vorweggenommen. Jedenfalls ist es eine Katastrophe. Man erfährt von ihr aus dem Fernsehen, mit der jetzt umzugehen ist innerhalb dieser familiären Konstellation. Was wir aber dann dort sehen bei diesem Familientableau, ist eigentlich Tschechow-Theater. Ja, das ist eigentlich ein Drama von Tschechow. Man könnte jetzt auch ganz wunderbar dort die drei Schwestern oder Kirschgarten oder so etwas aufführen. Aber es ist dann eben doch ein Tarkowski-Film und damit kommt man dann wieder zu ganz typischen Tarkowski-Themen, die verhandelt werden. Also auch wieder haben wir es hier mit einer Mutterfigur zu tun, beziehungsweise eine Figur, die vielleicht die Mutter werden könnte für den Erlöser. Also wir haben hier eine Figur, die auch Maria heißt, selbstverständlich. Und wir haben es aber auch mit philosophischen Auseinandersetzungen zu tun, darüber eben, wie Europa überhaupt noch als Ganzes funktionieren könnte, darüber, was uns eigentlich noch spirituell miteinander verbindet, was eigentlich die Gesellschaft und was auch die Kunst ausmacht. Alles das wird hier verhandelt. Ich gebe zu, dass das sicherlich ein bisschen hölzern mitunter ist, aber diese Stimmung ist es in diesem Haus, die mir so unsagbar gut gefällt, dass das also mein persönliches Tarkowski Guilty Pleasure ist bei diesem Film, dass ich mir das sehr gerne ansehe, wenngleich ich jetzt schon weiß, dass Stalker der größere Film ist. Das ist ganz gewiss so. Aber ich finde einfach diese Konstellation und wie dort miteinander gesprochen wird, gerade so in der ersten Stunde, in den ersten 90 Minuten des Films, finde ich das etwas, was wirklich sehr, sehr hinreißend ist und wo ich sagen muss, sowas sieht man auf diese Art auch nicht mehr im Kino.
Ich finde diese Verbindung mit einem anderen Künstler am Ende des Lebenswerks interessant, weil er nicht nur den Darsteller und auch die Insel von Ingmar Bergman nimmt, sondern auch zum Beispiel den Kameramann Sven Nykvist, weil auch diese theaterhaften Gesprächssituationen, die du hier als so Tschechow-artig beschrieben hast, sicher ist da auch so ein bisschen noch Nora und das Puppenheim drin oder so mit dieser Ehefrau, die sich in dieser Ehe nicht mehr glücklich fühlt und mit diesem Kind so ein bisschen skeptisch, ja, so nebeneinander lebt. Aber für mich waren das vor allen Dingen alles Bergmann-Situationen, die ja auch oft dieses Häusliche schildern und dann so eine äußere Katastrophe. Vorher haben wir vielleicht diese Traum- oder Fantasiesituationen, die sehr bergmannhaft waren. Hier wird der ganze Film so ein bisschen bergmannhaft. Und das ist interessanterweise ja auch irgendwie eine Art Opfer, so eine Selbstaufgabe an einen anderen Künstler, der mit seiner Umwelt, mit seiner Heimat Schweden auf einmal den eigenen Film und das eigene Ende mitgestaltet. Ich finde, es ist darüber hinaus am ehesten die Komödie unter den Tarkovsky-Filmen. Ich finde, er hat viele auch lustige Momente irgendwie. Also allein, wenn ich das Szenario beschreibe, was irgendwie da der Postbote auf einmal für Rettungsmöglichkeiten vor dem Untergang der Welt am Geburtstag daherbringt, aber auch einfach auf so einer Dialogebene. Also natürlich sind das dann auch recht simple Witze irgendwie. Kennen Sie Nietzsche? Naja, nicht persönlich. Aber ich finde, das ist auch ein Film, der am ehesten so in das Absurde, in das Komische übergeht. Diese interne Situation ist ja vielleicht dann auch das Buñuel-hafte, also wo man beim Exterminating Angel nicht das Haus verlassen kann, ist man hier jetzt auf andere Weise so aneinander gebunden. Und so finde ich, das ist ein Film, der auf so komische Weise offen nach überall hin ist, wo es dann doch vorher ein Kino war, das sehr in sich selbst und in Tarkovskys persönlicher Erlebniswelt ruht. Also man merkt auf einmal ganz viele, finde ich, äußere Einflüsse, äußere Bezüge. Diese Japanophilie, möchte ich sie jetzt mal nennen, die Tarkovsky lange umgetrieben hat, wird auf einmal diese Hauptfigur auferlegt. Die Bäume, die seit Ivans Kindheit nach oben ragen als als Symbol, als Zeichen, als Metapher, werden hier auf einmal mit Ikebana aus Japan verglichen. Es gibt neue Vorstellungen von Harmonie. Er zieht den Yin und Yang Mantel an und die Bewegung wird zu Ende gebracht. Also ich finde, es ist definitiv ein Schlussfilm, weil alles nochmal da ist, alles, was hätte sein können, alle Einflüsse, alle Verbindungen, die hätte sein können, nochmal anklingen. Und es ist in dieser Hinsicht vielleicht so der collagenhafteste, der sprunghafteste, der am wenigsten in sich ruhende Film. Aber ich finde ihn in der Hinsicht auch sehr interessant anzusehen. Ich finde das spannend, dass er sich hier auf eine andere Weise offenbart und dass er hier in Teilen fast versucht, sein mögliches Leben noch irgendwie vorwegzunehmen. Also er hatte natürlich noch Drehbücher geschrieben, er hatte gehofft, Hoffmannia noch drehen zu können, ein Skript, das ihm endlos seine ganze Karriere begleitet hat. Aber man merkt auch, dass hier alles auf Finalität, auf Untergang und Apokalypse getrieben ist, aber dass er daraus nicht nur Schmerz und Leid zieht, sondern dass es ihn für auch was Amüsantes fast hat. Also das ist vielleicht auch der nicht ironischste, aber ein Film, der die eigene Eigentlichkeit in Teilen zumindest so ein bisschen in Frage stellt.
Viele der Bezüge, die du jetzt aufgemacht hast, kenne ich natürlich nicht, aber ich war an aktuellere Filme erinnert. Ne? Also mir hat dieser doch dann sehr apokalyptische Break in der Mitte eigentlich ganz gut gefallen, dass es auf einmal doch um etwas geht. Also ich war da sehr an Melancholia von Lars von Trier erinnert, ne, wo ja dann auch auf einmal der Untergang der Welt im Raum steht und das Innerste der Person am stärksten herauskehrt. Ne? Also er auf einmal dann doch bereit ist, ein Opfer zu bringen oder dann diese Frau halt weinend zusammenbricht. Auch habe ich mich gefragt, ob Ari Aster den vielleicht sich mal angeguckt hat, bevor er Hereditary gemacht hat. Ne? Also wir haben ja dieses Haus und dann haben wir dieses Puppenhaus, das der Junge baut, das dann da draußen ist. Und ich fand natürlich wieder viele Kamerabewegungen, also wie er da vor diesem Schuppen steht und dann in diesen Schuppen reingeht, in diese Schwärze und dann wieder rauskommt und rein und wieder raus. Das haben wir auch in vielen Tarkovsky-Filmen, ne? Dass sich so Szenen hintereinander wiederholen. Ne? Auch die Mutter, die auf dem Feld steht im Spiegel und zweimal genau gleich zurückblickt und man ist so drin, dass man das gar nicht immer genau tatsächlich erkennt. Habe ich das nicht gerade schon mal gesehen oder bilde ich mir das nur ein? Und dass sie das zweimal gedreht haben, ne? Wie dieses Haus da komplett abfackelt. Also diese Szene sowieso, also ich fand das jetzt alleine, nicht jetzt naturwissenschaftlich, aber alleine unter so einem Betrachtungspunkt der Welterfahrung einfach interessant, dass so ein Haus so schnell abbrennt. Also das ist ja erst ganz klein, dieses Feuer, und die Kamera pannt nach rechts und nach links. Auf einmal lodert es komplett in Flammen. Ne? Also wir haben das ja witzigerweise bei Tarkovsky schon vorher mal gesehen, wie ein Haus in Flammen steht. Aber das finde ich auch, also wie man vielleicht am Ende so sein eigenes Werk noch mal so in den Brand setzt und einfach die Figuren darauf reagieren lässt. Und die Vorstellung, dass sie das schon mal gedreht haben und dann irgendwas mit der Filmrolle in der Kamera war und sie das dann unter unfassbaren Kosten nochmal aufgebaut haben, um diese Szene zu machen, das finde ich ist auch ein schönes Schlussbild so für das eigene Werk, also und den eigenen Perfektionismus, dass man ohne diese Szene konnte man den Film nicht zu Ende bringen.
Und man hatte überlegt nochmal, ob man es irgendwie als Modell machen kann, aber hat sich dann selbstverständlich dagegen entschieden. Also da merkt man auch diese Kompromisslosigkeit wieder am Werk. Und ja, das ist, glaube ich, dann auch das, womit man als Künstler in gewisser Weise, auch wenn man natürlich immer noch weitermachen wollte, dann aber schon eben sehr krank war, einen Schlussstrich zieht und damit auch nochmal so ein Statement der Nachwelt hinterlässt, wie kompromisslos man eigentlich sein muss, wenn man große Kunst machen will. Das ist schon alles sehr, sehr beeindruckend und das ist sicherlich auch das Auratische, was es gibt bei den Tarkowski-Filmen und was nicht einfach so von ungefähr kommt. Also wir haben jetzt nicht nur den Künstler, der behauptet, ein Großer zu sein, sondern man kann dann auch eben gerade an solchen Dingen belegen, dass das so ist. Und das zeigt auch nochmal, auch wenn es jetzt ja eigentlich nur so eine Pointe ist, was wir noch gar nicht angetippt haben, nämlich ein grundsätzliches Problem bei aller Fortschrittskritik, die Tarkowski übt und einer Hinwendung zu den Ikonenmalern oder zu Barockmusik und all dem, muss man sagen, dass Filmemachen ist eben eine junge Kunst, die eben nur durch den technischen Fortschritt möglich war. Und wenn dieser Fortschritt dann mal seine Aussätze hat, zum Beispiel, dass der Film dann nicht richtig eingelegt ist oder der Film nicht richtig belichtet hat, dann sind wir wieder zurückkatapultiert. Und dennoch ist es eben eine sehr widersprüchliche Haltung, wenn immer in einem Film Fortschrittskritik geübt wird, dann ist eben dieses Medium zugleich auch eines, das seine Existenz überhaupt dem Fortschritt verdankt.
Ja, definitiv. Also das ist natürlich auch wieder einer dieser Widersprüche, die wir vorhin schon angedeutet haben. Also ich glaube, dass jede Kunst ja in irgendeiner Form so eine Zerrissenheit auch immer ausdrückt, weil Menschen halt komplex, weil Menschen innerlich widersprüchlich sind. Alles, was sich ganz und gar fügt ohne Widerstand, ich finde, dem muss man wahrscheinlich auch irgendwo misstrauen, weil da irgendeine Form von Menschlichkeit dann verloren gegangen zu scheint. Und diese inneren Widersprüche, die ziehen sich ja noch in diesen Film hinein und irgendwie bis in die letzten Tage. Also auch hier wird ja wieder Hamlet, der Zauderer, der viel zu lange braucht für alle Entscheidungen, und der immer nur redet, Words, 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 angesprochen. Und für mich war auch wieder, ja, so ein bisschen so eine ähnliche Erfahrung, wie zum Beispiel, als wir in der letzten Episode über Miyazaki geredet haben, der noch in seinen letzten Filmen im Endeffekt sagt, okay, ich hinterlasse eigentlich nur eine Ruine, diesen Friedhof. Und dass hier jemand ist, der bis zuletzt sagt, ich hätte mehr handeln, mehr tun müssen und der sich selbst als Zauderer begreift, wo er doch gerade diese auratischen, diese mitreißenden Werke geschaffen hat und der in seinem letzten Tagebuch noch Eintrag noch dreimal auf Hamlet verweist und dann im Endeffekt sagt, ich habe keine Kraft mehr für irgendwas. Das ist das Problem. Das sind die letzten aufgeschriebenen Worte, die wir dort von ihm lesen. Und da stellt sich halt wieder wirklich für mich so fast so eine Hoffnungslosigkeit ein. Also wenn Menschen, die sich derartig der Welt bemächtigen konnten, die so viel geschaffen haben, die auch wahrgenommen worden sind von der Welt, die dieses Weiterleben in der Kunst, das denen tatsächlich vergönnt worden ist, wenn die derart verzweifeln im Angesicht des Todes, was bleibt dann für uns? Was bleibt dann uns, die wir sicher auch irgendetwas schaffen, die sicher auch wahrgenommen werden in der Welt, die nicht eine leere, verlorene Existenz leben. Aber die Frage bleibt wirklich, was für eine Hoffnung bleibt für uns? Und ich kann angesichts dieses Zweifels bis zuletzt verstehe ich diese Sehnsucht nach Hoffnung, die aus diesen Filmen spricht und die sie zuletzt auch immer finden. Im letzten Bild sind immer Wunder, sind immer Konstruktionen, die uns sagen, es bleibt nicht bei dem, was wir hier schaffen. Und ich finde, das ist ein Versprechen, das sein Kino immer geht und das auch zu der Kraft beiträgt, die diesem Kino eben innewohnt.
Ja, und damit sind wir am Ende vom Werk von Tarkowski. Was ich euch mal noch fragen wollen würde, ist diese Schuss-Gegenschuss-Geschichte, die wir dauernd im Kino haben, warum ist das immer noch so eklatant, wenn doch klar ist, dass wie es Tarkowski gemacht hat oder wie es Kurosawa gemacht hat und selbst wie Spielberg in vielen seiner Filme gemacht hat, dass man so viel mehr damit erzählen kann, als mit wir stellen zwei Leute in den Raum und halten drei Kameras drauf und klären das am Ende im Schnitt. Natürlich ist es eine ökonomische Entscheidung, das verstehe ich, die Sehgewohnheiten haben sich daran gewöhnt, aber im so großen Kino oder selbst im, jetzt sage ich mal, Blockbuster-Indie-Kino oder sowas, das existiert ja fast gar nicht mehr, Szenen so aufzubauen, wie das Tarkowski gemacht hat. Warum Ist das so? Das sollte doch eigentlich mal wieder eher in die Richtung gehen. Ich finde, das liegt so ein bisschen, liegt das nicht eigentlich auf der Hand? Warum gibt es das nicht?
Ich kann da höchstens eine kulturpessimistische Antwort drauf geben. Du hast es ja gesagt, die Sehgewohnheiten sind andere und diese zu durchbrechen, da schicken sich nur wenige Regisseure an, das zu tun. Und wir sind auch vielleicht eben sehr an dieses Gegenschussprinzip im Alltag gewöhnt oder wir glauben, dass das unsere Realität abbildet, was natürlich ein Trug ist, dass unsere Gespräche so verlaufen, da wir sie ja, wenn wir sie selbst führen, zum Beispiel nicht durch eine Kamera beobachten und uns dabei mitbeobachten, wie wir auf etwas reagieren. Aber es ist ganz eigenartig. Es ist so sehr naturalisiert, dass man es für normal hält. Das ist ein bisschen so, wie wir das haben. Also es gibt halt gewisse Formen des Filmemachens, die man glaubt, dass sie nur so gehen. Und wir vergessen immer sehr, dass viele schon vorangeschritten sind und gezeigt haben, dass es auch ganz anders möglich ist. Und ich glaube, es ist etwas, was eben in diese kommensurablen Ästhetiken, die auch dann eben auf einer Streaming-Plattform funktionieren sollen, bei der man genau auch sehen kann, in Minute 7:22 sind dann so und so viele Leute ausgestiegen, die das verhindern, dass das mehr gemacht wird. Ich glaube schon, dass man eine Erweiterung des Sehens hinbekommen kann. Hin und wieder ist man auch wieder froh, wenn man mal Schuss gegen Schuss irgendwo sehen kann, dann sicherlich. Also nur so ginge es auch nicht. Aber zumindest könnte man ja doch ein bisschen damit arbeiten, auch im Mainstream-Film. Ja, aber es fehlt der Mut, vielleicht aber auch einfach die Kenntnis der Filmgeschichte.
Also man hat so das Gefühl, es fehlt das einfach so zu setzen und oft einzusetzen und sich damit eher zu beschäftigen. Man hat das Gefühl, wir haben entweder Schuss gegen Schuss oder wir haben einen ganzen Film, der in einem Take gedreht ist. So, und dann muss dann ist der One-Take so das, was man 50 Mal, genau, dann ist der One-Take so der Stunt und man muss wirklich mitfiebern. Oh Gott, hoffentlich verspricht sich niemand, hoffentlich brennt das Haus wirklich ab oder sowas.
Ne?
Aber man
hat irgendwie
diese Lockerheit, mit der man es ja auch machen könnte. Ja.
Ich glaube halt, dass immer noch viele das Medium-Kino falsch verstehen oder anders verstehen, als ich das vielleicht tue, denn ich glaube, man sieht Kino immer noch als Erzählmedium, in dem Geschichten erzählt werden, dass das der Kern ist und nicht, dass hier eine eigene Formsprache entstehen kann, wie sie Tarkowski gesucht hat, wie sie Leute in der Stummfilmzeit gesucht haben, die eben von anderen Logiken als der reinen Handlungs-, der reinen narrativen Logik getrieben sind, dass auch was Assoziatives, Emotionales auf irgendeiner anderen Ebene Verbindendes als Gestaltungsmittel hochgenommen werden kann. Und so hält man sich dann eben an eine Ästhetik, die eher aus dem Fernsehen kommt, die den Dialog zum zentralen Element, wie beim Drama oder wie bei einer bestimmten Art von Literatur eben zum Kern erhebt. Und hier merken wir ja gerade, wie sich das Kino am ehesten dem Fernsehen angleicht, wo man nochmal sehr viel zeitlich bedrängter ist, was die Drehtage angeht, wo man mehr in kürzerer Zeit schaffen muss und deshalb fast automatisch in so bestimmte Grundstrukturen, bestimmte Automatismen eben verfällt. Und es wird halt eben auch gedacht auf der Ebene des Drehbuchs, auf der Art, wie schieße ich jetzt Coverage, wie schieße ich jetzt eine Situation, in der diese Menschen miteinander reden. Aber dass innere Prozesse nicht nur im Dialog, sondern eben auch durch Welt, durch die Bewegung der Kamera geschildert werden können, das ist eben ein Wissen, das bei Einzelnen noch vorhanden ist, das bei Einzelnen im Gestaltungswillen sich ausdrückt, aber das oft halt auch von Geschichtenerzählern wie Spielberg, der das im Gegensatz zu vielen, die ihn imitieren, sogar noch in Teilen recht gut macht, leider ignoriert wird. Und ich glaube, also auf perfide Weise ist da hier der Wechsel zum Tonfilm auch so viele Jahre, auch 80, 90 Jahre später, immer noch nicht verwunden. Und man müsste sich vielleicht mit manchen Regisseuren so renaissanceartig wieder an die Ausdrucksmittel des Stummfilms orientieren, um zu sehen, was eigentlich mit Bildern und ihrer Verknüpfung und Montage ausdruckstechnisch geht. Und ich denke, Tarkowski ist jemand, der das besser gemacht hat als viele andere.
Ich habe nach diesem Podcast, glaube ich, am Anfang hatte ich ja nicht so die besten Gefühle, hier reinzugehen, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht, darüber zu reden. Ich habe von euch auch nochmal viel gelernt und auch konnte ein neues Verhältnis dazu aufbauen. Ich habe trotzdem am stärksten, wir wurden ja in einer Mail mal so kritisiert, dass in diesem Special-Format halt man halt sich nicht genug den einzelnen Filmen widmen kann. Und ich habe fast bei Tarkowski das Gefühl, es ist hier am stärksten so. Also du hast es von bei Stalker angesprochen, man könnte auch darüber 3 Stunden reden. Es stimmt schon ein bisschen, ne? Also man hat wirklich das Gefühl, man könnte bei jedem Film minutenlang nur Szenen beschreiben, weil wie du auch meintest, Wolfgang, so, ich habe auch, während wir über die Filme gesprochen haben, die nochmal so ein paar davon hier so nebenbei angemacht und man merkt auch so, man kann, es ist sehr mühsam, diese Szenen überhaupt beschreiben zu wollen manchmal, weil so viel da drin ist, was man fast gar nicht in Worten zusammenfassen kann oder jedenfalls kriege ich das nicht so gut hin. Wollt ihr noch was sagen zu Tarkowski und wie sind wir ihm gerecht geworden oder geht das gar nicht in so einem kurzen Podcast, obwohl der sehr lang war?
Er beklagt im letzten Film Words, 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 davon gab es jetzt genug und ich würde sagen, keine Ahnung, der Rest ist Schweigen.
Wir müssen jetzt halt sehen, dass darum geht es. Also irgendwann muss das Sprechen aufhören und dann muss man sich diesen Filmen nochmal widmen, erstmals widmen. Dann, glaube ich, ist auch nochmal wieder ein anderes Reden über die Filme möglich.
Wir bräuchten jetzt vielleicht noch ein Wunder am Ende des Podcasts.
Ja, stimmt. Was denn? Was könnte das denn sein? Ja.
Ach, keine Ahnung, Wolfgang lobt irgendwas, das niemand erwarten würde oder so.
Und hier ist Til Schweiger. Ich habe ihn erwartet, saß hier die ganze Zeit noch bei mir am Tisch. Da ist er jetzt. Ja, sehr gut. Mit dem wollen wir uns jetzt und auch mit dem müssen wir uns am Ende dann vielleicht versöhnen, ja. Nein, ich glaube nicht.
Also einen Podcast über Tarkowski sollte man nicht mit Til Schweiger beenden.
Dann ist es ja gut, dass er hier dann nicht tatsächlich noch war. Ja, aber ihr wart mit dabei. Dankeschön, dass ihr mit mir so lang noch mal auf das Werk von Andrei Tarkowski zurückgeblickt habt.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank.
Genau, und wir hören uns dann wieder in der nächsten Mailback-Folge und danach sprechen wir über Sergio Leone. Und zwischenzeitlich gibt es dann noch mal eine Abstimmung, was wir dann im August, oh Gott, im August, das Jahr ist ja schon, ja, es war sehr langsam, aber auch irgendwie doch sehr schnell. Komische Erfahrung. Dehnt sich so ein bisschen wie manche Tarkowski-Filme. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß in den wiedereröffneten Kinos und beim Stream. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Kumuschki, kumitisha, kumitisha, любитеся. Кумитеся, любитеся, любите меня. Вы пойдите в зеленый сад, возьмите меня. Вы будете цветы рвать, сорвите вы мне. Вы будете веночки вить, ой, извейте вы мне. Вы пойдите к реке Дунай, возьмите меня. Вы будете венки в воду пускать, пустите вы мне. Ваши венки по верху плыли, а мой на дно пошел. Ваши дырушки с войны пришли, о мой не пришел. Он сам не идет, письма не шлет, забыл про...